Wir geben zurzeit jeden Tag 1,5 Milliarden Euro in Deutschland im Gesundheitsbereich aus. Wir brauchen nicht mehr stationär Krankenhaus, ambulant Praxis, sondern wir brauchen ein Kontinuum bis hin in die Wohnung. Das ist ein Haus für Kranke. Ja, und ob die nun liegen oder stehen, das ist auch für die Menschen gar nicht wichtig. Vielleicht wollen die meisten sogar am liebsten, wenn es geht, gar nicht unbedingt ins Bett gepackt werden. Wer krampfhaft festhält an alten Modellen, nur weil es dafür mehr Geld gibt und deswegen die Zukunft verschläft, der muss sich nicht wundern, wenn er in 5 Jahren überflüssig ist.
So geht ambulant. Der Podcast, in dem Praktiker zeigen, wie ambulante Versorgung wirklich funktioniert.
Herzlich willkommen zu So geht ambulant, Herr Professor Lohmann. Das ist der Podcast, in dem Praktiker zeigen, wie ambulante Versorgung wirklich funktioniert. Und heute weiten wir den Blick. Wir sprechen heute nicht über ein einzelnes Haus, über ein ambulantes Zentrum, ein OP oder ein Projekt. Wir sprechen heute über das System selbst. Denn der ambulante Sektor, der stationäre Sektor, wandelt sich. Wer ambulante Strukturen jetzt baut, der stößt früher oder später an Grenzen, die kein einzelnes Haus selbst irgendwie verschieben kann. Das sind Vergütungslogiken, Sektorgrenzen, Regulatorik. Unser Gast heute ist Professor Heinz Lohmann. Er hat in der Hamburger Gesundheitsbehörde früher einmal Krankenhäuser geplant, als Vorstandsvorsitzender dann später das LBK Hamburg, eines der größten Klinikunternehmen Deutschlands, geführt, weiterentwickelt. Und danach, als wie er jetzt auch bekannt ist, als Gesundheitsunternehmer, den Begriff der Gesundheitswirtschaft geprägt, als viele noch ausschließlich auch vom Gesundheitswesen gesprochen haben. Und ja, er ist heute Präsident auch des Gesundheitswirtschaftskongresses, der ja erst jetzt in den nächsten Tagen stattfinden wird, am 9. und 10. September, um das schon mal zu nennen, der in Hamburg stattfindet. Da sind wir auch heute in Ihren Räumlichkeiten. Und ja, Professor Lohmann, ist eins der klarsten und auch kritischsten Stimmen auch zur aktuellen Reformpolitik. Seine These ist nämlich, die moderne Medizin passt nicht mehr in das alte System. Sparen, anpassen reichen nicht mehr. Unsere Übersetzung ist dazu, das Gesundheitssystem braucht kein Update, es braucht ein neues Betriebssystem. Professor Lohmann, wir freuen uns sehr, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Willkommen zu So geht ambulant.
Herr Hensler, Herr Rinke, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass wir hier auch in Ihren Räumlichkeiten sein dürfen, im schönen Hamburg bei bestem Wetter, muss man auch mal dazu sagen.
Ja, Sie haben Hamburg, das Wetter ist sowieso viel besser als der Ruf. Ja, also insofern,
das ist ein Image. Ne?
Ja.
Das ist wie die Fehde zwischen Köln und
Düsseldorf. Sorgen Sie mal dafür, dass das jetzt mal bereinigt wird.
Das loggen wir jetzt so ein, das bleibt jetzt so. Post an Petrus ist raus. Ja, perfekt. Ja, Herr Professor Lohmann, Sie sind natürlich im Gesundheitswesen eine Persönlichkeit, an der man nicht vorbeikommt. Sie haben viel gemacht. 6 Jahrzehnte, haben wir vorhin gehört, liegen hinter Ihnen aus verschiedensten Perspektiven. Sie haben Krankenhäuser geplant, Sie haben Krankenhäuser geführt, Sie haben Krankenhäuser beraten, tun das teilweise auch noch, haben, ich sag mal, alle Enden versucht zusammenzufügen. Für uns wäre super interessant, wenn Sie mal kurz, ganz schnell durchrennen. Wie sind Sie da hingekommen und was hat Ihren Blick für heute geprägt? Was ist wesentlich hängen geblieben und worauf legen Sie heute Wert?
Ich habe in Emden in Ostfriesland Abitur gemacht und das ist insofern nicht ganz unwichtig, als das eine Stadt war, die im Krieg total zerstört war. Und ich habe sozusagen miterlebt, wie aus einer Stadt, in der keine Häuser an den Straßenrändern standen, sondern nur auf den Marktplätzen so Steinbaracken, wie daraus wieder eine Stadt entstanden ist. Als ich 1967 aus Emden weggegangen bin, also habe ich Abitur gemacht und von da an habe ich dann anderswo gelebt. Da war die Stadt so halbwegs wieder aufgebaut, aber ich habe eben mitbekommen, und das ist ein Teil meiner sozusagen meiner DNA geworden, dass Aufbau, Herangehen an Dinge zupacken, dass das auch davon abhängt, dass Einzelne die Verantwortung dafür übernehmen und dass sie das dann versuchen, nicht nur zu denken, sondern auch zu machen. Und das hat mich eigentlich sehr stark geprägt. So, das ist eine Lebenserfahrung. Dann bin ich nachdem ich zunächst Journalist werden wollte, bin ich dann in der Sanierungsplanung gewesen. Das ist insofern sehr spannend und interessant, weil da ging es um Partizipation, um Teilhabe, wie man Menschen mit beteiligen kann an den Prozessen, von denen sie stark betroffen sind. Das ist auch ein Thema, was mich immer sehr beschäftigt hat. Bei aller Tatkraft, die Einzelne haben müssen, geht es auch darum, den Menschen jetzt nicht, die Menschen nicht hinter sich zu lassen, sondern die Menschen mitzunehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Der Begriff mitzunehmen drückt das gar nicht richtig aus. Es geht wirklich darum, den Menschen Gelegenheit zu geben, ihren Sachverstand, ihre Kenntnisse in solche Veränderungsprozesse mit einzubringen. Das wird häufig missachtet, auch gerade in der Politik. Ja, und dann haben Sie es ja schon richtig geschildert. Dann bin ich später im öffentlichen Bereich gewesen, also aus der privaten Wirtschaft in den öffentlichen Bereich gewechselt. Eher durch Zufall als geplant. Das hing mit meiner alten Leidenschaft Journalistik zusammen und der Möglichkeit, dort journalistisch zu arbeiten. Bin dann in den Gesundheitsbereich geraten, das war nicht geplant, und habe gefunden, dass das ein so spannendes Gebiet ist, mit dem man sich da beschäftigen kann, und so vielfältig und so komplex, dass ich mein Leben lang dabei geblieben bin. Später dann, nach der Politikzeit in dem unternehmerischen Bereich, aber auch noch ein großes öffentliches Unternehmen, Sie haben es eben schon gesagt, das war nochmal sehr wichtig. Also wenn man das mal zusammenfasst, dann kann man sagen, ich habe die Hälfte meines Lebens im weitesten Sinne im öffentlichen Bereich und die andere Hälfte beruflich und die andere Hälfte im privaten Bereich zugebracht. Der Unterschied ist, im öffentlichen Bereich, dort haben Sie einen Gesellschafter, der, also die Politik, die letztlich in ihrer Logik, in der politischen Logik, Ruhe haben muss. Die muss Stabilität erreichen. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn Sie im privaten Bereich also Veränderungen gestalten müssen. Das ist etwas völlig anderes. Wenn Sie im öffentlichen Bereich einen Plan haben und der Plan tritt nicht ein, dann brauchen Sie eine Begründung, die möglichst wenig mit Ihnen zu tun hat. Ja, also wenn andere haben schon. Ja, also es gibt die Währungsparität, das hat sich verändert, da konnten Sie nichts dafür. Als Sie einen Plan gemacht haben, war das alles noch ganz anders. Dann ist okay, dann können Sie auch so weitermachen, dann haben Sie zwar schlechtes Ergebnis, aber das sind Sie nicht. Wohingegen im privaten Bereich nützt Ihnen das nichts. Eine gute Begründung zu haben. Sie müssen, wenn Sie das Weihnachtsgeld zahlen wollen, müssen Sie den Plan verändern. Absolut. Ja, und das ist der zentrale Unterschied. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass der Staat sich konzentrieren muss, dass die Politik sich konzentrieren muss darauf, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen, die Rahmenbedingungen zu setzen, die Marktordnung festzulegen, und dass die Privaten dann dort gestalten müssen und sich im Wettbewerb bewähren müssen.
Wir kommen gleich noch ganz konkret auf die Themen, die Sie gerade schon angesprochen haben, die Rahmenbedingungen. Sie haben es gerade schon gesagt, ich finde es super spannend, was Sie erzählen, und das ist fast nicht zu glauben, dass es ein Zufall ist, der Sie ins Gesundheitswesen geführt hat, denn Sie sind ja eine wesentliche Säule, an der man nicht vorbeikommt, ohne jetzt Sie zu sehr zu pudern zu wollen. Ein Begriff, den ich mit Ihnen schon immer assoziiere, ist die Gesundheitswirtschaft. Ein Begriff, den Sie geprägt haben, als er noch Provokation war. Das verbindet sich mit dem, was Sie gerade skizziert haben. Das ist dann sicherlich auch aus Ihrer Historie heraus erwachsen. Was hat Sie damals so sicher gemacht, dass es auch die wirtschaftliche, ich sag mal, Befähigung ist, also das wirtschaftliche Handeln, auch im Gesundheitswesen, das uns hier vorantreibt?
Viele Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, aber vor allen Dingen auch waren, also vor 20 Jahren, 30 Jahren, war das noch viel stärker ausgeprägt, haben sich gar nicht gewähnt, in Unternehmen zu arbeiten, sondern sie haben eigentlich eher so eine institutionelle Vorstellung von einer sozialen Tätigkeit gehabt. Und da ist ja auch was dran. Ja, also das ist ja auch eine besondere Tätigkeit, die da ausgeübt wird. Aber sie darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Ganze auch ein riesen wirtschaftliches Geschehen ist. Ja, wir geben zurzeit jeden Tag 1,5 Milliarden Euro in Deutschland im Gesundheitsbereich aus. Das ist eine unglaubliche Summe, die da bewegt wird. Und wenn wir uns nicht bewusst sind, dass diese Summe auch nach ökonomischen Gesetzen verteilt werden, dass diese Summe ökonomischen Gesetzen gehorcht und dass die, die da agieren, das tun, sondern das immer wegdrängen und so tun, als wenn wir hinter einer spanischen Wand da nur Soziales fabrizieren, dann werden wir dieser Herausforderung überhaupt nicht gerecht. Und damals ging es mir vor allen Dingen darum, dass die Menschen sich darüber im Klaren werden. Ich habe häufiger mal vor großen Sälen gestanden und gesagt, mit der einen Hand helft ihr und mit der anderen kassiert ihr. Damit klar ist, es entsteht auch ein Stück normales Verhältnis, was wir auch in anderen Bereichen haben. Und deswegen müssen wir diejenigen, die dort das bezahlen letztlich, nämlich die Bürgerinnen und Bürger, denen gegenüber müssen wir uns auch rechtfertigen. Ja, und wir können nicht aus so einer materialistischen Position heraus so, deswegen bin ich auch bei so Begriffen wie Versorgung und so sehr hellhörig. Ja, natürlich ist das irgendwie Versorgung, aber es ist nicht so, dass es keine Alternative geben darf. Ja, sondern ich rede lieber über Angebote, die gemacht werden und die sich bewähren müssen. Ja, und im Verbalen, in den Worten steckt sehr viel drin, was sehr, sehr wichtig ist. Ich war, als ich damals Krankenhauschef war, mal selber Patient in einem unserer Krankenhäuser. Und da hat mich hinterher die Pflegedirektorin, das war, glaube ich, eine Geschäftsführerin, die war damals schon in der Geschäftsführung, angerufen und gesagt, wie mir denn das Wahlessen gefallen hätte. Und da habe ich gesagt, ja, also das Essen fand ich eigentlich ganz in Ordnung. So ich bin ja nicht zum Essen dahin gegangen, also hat mich ernährt. Aber vom Wahlessen habe ich gar nichts gemerkt. Und dann ist die Kollegin dann dem nachgegangen und hat dann mal geguckt. Und da hat sie festgestellt, auf der Station hat die Oberschwester einfach entschieden, wir essen heute Fisch. Fertig. Ja, das war viel einfacher, 30 Mal Fisch. Als jetzt hier noch lange rumrennen und der eine will dies, der andere will das. So. Und da muss man einfach sagen, das ist eine Form von Übergriffigkeit, die ist nicht in Ordnung. Ja, und es gibt ganz viele solche Fälle, wenn man mal genau hinguckt, wo das Angebot gar nicht gedacht wird aus der Sicht derjenigen, die das für sich in Anspruch nehmen müssen, sondern wo es vollständig gedacht wird aus der Sicht derjenigen, die es organisieren. Es war viel leichter zu sagen, 30 Fisch, fertig. So, als jetzt zu sagen, oh, 27 und der eine dies und der andere vielleicht ohne Salz und was weiß ich was. So, das ist alles viel komplizierter. Also wurde, so und das, wenn man mal genau hinguckt, gibt es das an ganz, ganz vielen Stellen.
Absolut.
Ja, wo, so, holen Sie mal das Rezept ab. Ja, so bei Privatpatienten ist das ja immer noch so, dass man ein Papierrezept und sagen, Sie rufen an und brauchen mal ein Verlängerungsrezept. Ja, das liegt dann hier bereit. Ja, dann müssen Sie durch die halbe Stadt fahren, um das da abzuholen. Das ist kein Prozess organisiert, dass Sie das kriegen. Vernünftig.
Oder
so, das geht ja nicht.
OPs,
ja, also das würde ja nirgendwo, in keinem anderen Branche wird das. So, und deswegen war es mir wichtig, von Anfang an zu sagen, das geht mir jetzt nicht nur darum, hier jetzt einen Ökonomismus sozusagen da zu fördern, sondern es ging mir darum, dass Menschen, die dort arbeiten, dass denen klar ist, dass sie sich in einem Wirtschaftszusammenhang befinden und dass sie mit dem Geld auch so umgehen müssen, dass dort ein wirtschaftliches Ergebnis zustande kommt, nämlich dass der Aufwand minimiert wird und dass das Ergebnis optimiert wird und nicht umgekehrt. Und das ist in der Ökonomie einfach so, das ist in der Wirtschaft so. Und deswegen war mir das so wichtig und deswegen war ich auch ein bisschen kleinkariert und habe gekämpft auch um Begriffe, um Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel Versorgung. Ich bin heute noch, wenn jemand versorgt, zucke ich immer zusammen und sage, können wir nicht von Angebot sprechen? Das ist doch eigentlich viel sinnvoller, vielleicht auch sogar von Auswahl, dass Leute nicht sagen müssen, hier friss oder stirb, sondern auswählen kann. So. Dann wird auch dieser Marktgedanke ein bisschen sinnvoller. Ja, weil wir doch auch in anderen Feldern wollen wir doch nicht einfach irgendwas vorgesetzt kriegen, sondern wir wollen gerne die Möglichkeit haben, etwas zu wählen. Und dann sagen die Leute häufig, ja, aber das sind ja keine richtigen Konsumenten und so, das ist ja anderswo ganz anders. Ja, muss man gucken. Es gibt auch andere Wirtschaftsfelder, wo temporäre Konsumenten entstehen. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass man eben diese beiden Seiten der Medaille sieht. Einmal die Angebotsseite und einmal die Nachfrageseite. Und die ist einfach zu Lasten der Nachfrage sehr verschoben bei uns. Wir sind ein angebotsdominiertes System, früher noch viel mehr als heute. Das ändert sich auch im Augenblick, das ist auch richtig. Aber mir war es wichtig, eben auch dieses Signal zu setzen. Und übrigens nicht nur nach innen, sondern auch nach außen, um nämlich der Politik zu sagen, hier haben wir ein Riesenwirtschaftsfeld. Ja, es ist nicht so, dass das alles nur ein Bereich ist, der kostet, 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 sondern der hat auch wirtschaftliche Funktionen. Ja, wenn wir in einer Region, der größte Betrieb das Krankenhaus ist, was ja häufig der Fall ist, dann kaufen die Menschen, die dort arbeiten und Geld verdienen, die kaufen beim Bäcker ein, die kaufen beim Schuster ein und so weiter. Und wenn das Krankenhaus da weg ist, dann nicht mehr. In Hamburg zum Beispiel ist es so, da wird immer vom Hamburger Hafen geredet und also das ist nun hier das Wichtigste an Wirtschaft und so weiter. Im Hamburger Hafen arbeiten heutzutage, wenn man ganz großzügig rechnet, vielleicht 100.000 Menschen. Ja, in der Gesundheitswirtschaft Hamburgs arbeiten 200.000 Menschen.
So, das ist ja die Kernfrage dahinter. Ja? Ob man das Gesundheitssystem als Wertschöpfung oder als Kostenfaktor sieht, ist ja genau das, woraus wir auch raus wollen. Und das teile ich auch total. Ja? Ja. Und der weitere Bereich ist ja die Medizin, die ja eine wesentliche Rolle in diesem Gesundheitssystem, in der Versorgung, in dem Angebot ja auch jeweils spielt. Und die stößt ja gerade auch an ihre Grenzen. Also Sie haben jetzt auch berichtet und schön erläutert, wie Sie warum der Begriff der Gesundheitswirtschaft auch so wichtig ist in der Entwicklung. Und jetzt gerade stößen wir ja an unserem antiquierten, auch teilweise alten System, wo wir jetzt gerade sind, ja an unsere Grenzen. Und haben vorher schon ja gesagt, wir würden das ja so besetzen, dass es kein Update mehr braucht, sondern ein neues Betriebssystem, das dann auch wieder mit gesundheitswirtschaftlichen Prägungen dann wieder neu aufgebaut wird. Und wenn wir mal in diesem Medizinsprech bleiben, bevor wir quasi eine Diagnose präzise stellen, quasi oder bevor wir eine Therapie einleiten, müssen wir die Diagnose richtig stellen, muss man sozusagen. Mal da die Frage an Sie. Was genau ist aus Ihrer Sicht das, was im Moment nicht mehr trägt? Also ist es die Finanzierungslogik? Ist es die Diskussion über die Sektorentrennung? Oder ist es eine Grundannahme, dass eben Versorgung, das Angebot eben noch zu stationär gedacht wird? Wo würden Sie sagen, ist denn da das, was nicht mehr so gut trägt?
Also wir haben heute eine ganz andere Medizin als früher. Und wenn ich mal in meine eigene Erinnerung zurückgehe. Ja, was war ein Krankenhaus zum Beispiel in den 50er, 60er Jahren? Ja, so, da wurde man hintransportiert oder ging dahin und dann lag man dort 3 Wochen im Krankenhaus. Das waren schwere Fälle. Ja, da waren die komplizierten Sachen. Und wenn man leicht krank war, dann ging man zu Dr. Kessler oder zu irgendeinem anderen Arzt in der Stadt. Und ging in die Praxis. Einmal stand man sozusagen, einmal lag man.
Stuhl versus Bett.
Genau, ja, genau. Und das war die Trennung, die schon aus dem Ende des 19. Jahrhunderts kam. Das ist entstanden, als die modernen Krankenhäuser überhaupt entstanden sind. Die sind ja im 19. Jahrhundert entstanden, zunächst Anfang des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Industrialisierung eher als Pflegehäuser. Ja, die ersten Krankenhäuser waren eigentlich für die Industriearbeiterschaft, die nicht mehr in ihren dörflichen Strukturen versorgt werden konnten. Die waren nämlich als junge Männer meistens, aber auch es gab auch junge Frauen, die in den Haushalten arbeiteten. Und wenn die krank wurden, dann hatten die keine Möglichkeit, irgendwo zu bleiben. Ja, weil sie waren, wenn sie nicht mehr arbeiten konnten, dann waren sie übrig in den Haushalten oder auch in den Betrieben. Und sie hatten häufig gar keine richtige Möglichkeit zu schlafen. Sie hatten keine eigene Wohnung oder so etwas, sondern nur Schlafplätze. So, und dann mussten sie irgendwie versorgt werden. Deswegen sind die Krankenhäuser so in den 20er, 30er Jahren in den großen Städten, Wien, noch ein bisschen früher, Hamburg, auch um die Zeit St. Georg, das Krankenhaus St. Georg ist 1823 entstanden. Also die sind da alle entstanden. Und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind sie dann erst richtige Medizineinrichtungen geworden. Vorher waren sie eher Versorgungseinrichtungen, da hat der Pfleger auch dominiert und die Ärzte kamen nur von außen in der Regel. Also waren ganz wenige Ärzte im Krankenhaus und ganz viele kamen von außen. So, man simulierte eigentlich praktisch die Haushaltsbetreuung, die Familienbetreuung. Und das hat sich dann geändert und dann hat man das System geschaffen, in dem man stärker, war dann auch nicht mehr zu halten, auch sozialpolitisch nicht mehr zu halten, durch die großen Städte, die dann entstanden sind, 19. Jahrhundert einen Riesensprung gemacht durch die Industrialisierung. Und dann sind die modernen Krankenhäuser damals entstanden, arztgeleitet, ja, und auch da ist diese Arztleitung, die wir heute, mit der wir uns heute auseinandersetzen müssen, ist damals überhaupt erst entstanden, die Dominanz. Und dann hat sich das praktisch durch das ganze 20. Jahrhundert im Prinzip bis heute erhalten. Ja, wir haben heute noch, wir haben zwar viel mehr Abteilungen natürlich, wir haben eine feinteilige Untergliederung in der Medizin, aber wir haben immer noch eine fachliche Unterteilung, auch in den Krankenhäusern, Abteilung Innere Medizin 1, Innere Medizin 2, das eine ist Schwerpunkt Kardiologie, das andere ist, so, das war früher alles eins, das hat sich alles ausdifferenziert.
Und durch die Leistungsgruppen jetzt noch viel differenziert.
Kommen noch welche dazu, aber es ist so, dass es nicht mehr, und das ist meine These, passt zu dem, was eigentlich in der Medizin abgelaufen ist. Da ist die zum Beispiel die ganze Diagnostik ist in den letzten 30 Jahren, wenn man an das Bild, an die bildgebende Diagnostik denkt, ist extrem verändert. Das wird sich jetzt durch die Digitalisierung, durch die künstliche Intelligenz nochmal dramatisch verändern. Da sind wir ja mittendrin in diesem Prozess. Aber auch in vielen in vielen therapeutischen Bereichen. Also wenn ich mal an das ganze minimalinvasive Geschehen in der Chirurgie denke oder an die invasive Kardiologie oder an andere Themen mehr, da hat sich unglaublich viel verändert und wir können immer mehr auch ambulant machen. Und die alte Trennung, Schwerkranke stationär im Krankenhaus, Leichtkranke in Anführungsstrichen, ambulant in Praxen, die stimmt hinten und vorne nicht mehr. Ja, die stimmt schon jetzt hinten und vorne nicht mehr, aber darauf ist alles ausgerichtet. Darauf ist auch die Finanzierung ausgerichtet, auf dieses System. Das sind ja total unterschiedliche Finanzierungssysteme. So, wir haben eine Trennung der Planung. Ja, einmal ist das sozusagen so eine Art Kollektiv der Niedergelassenen. Und auf der anderen Seite ist es so staatliche Planung.
Die Mauer dazwischen. Ja.
So, das passt hinten und vorne nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr stationär Krankenhaus, ambulant Praxis, sondern wir brauchen einen Prozess, der von Einrichtungen, die eher stationär sind, die noch im Kern sowas wie Betten braucht, aber immer weniger. Und dann brauchen wir ein Kontinuum bis hin in die Wohnung, ja, und um dort die Menschen dann zu betreuen. Ich habe ja mal in den, hatte ich ja erzählt, in den 70er Jahren, als ich da im Architekturbüro gearbeitet habe, da habe ich neben der Sanierung von Wohngebieten mich auch mit Kaufhausbau beschäftigt. Organisation von Kaufhausbau, nicht mit der Planung der Gebäude selber, sondern mit der Organisation von Großprojekten. So, und damals haben wir Kaufhäuser gebaut, weil Kaufhäuser war damals modern, ja, alles an einem Ort zu kaufen, so ähnlich wie Krankenhäuser heute noch. Und dann, diese Kaufhäuser sind dann häufig 20, 30 Jahre später in Einkaufszentren umgewandelt worden, also ganz viele Einzelläden auf einem Gelände, das ist so unser Gesundheitscenter ungefähr, wo wir gerade dabei sind, so ein Switch zwischen Krankenhäusern in Richtung Gesundheitscenter. Und das, wenn Sie heute mal in ein Einkaufszentrum gehen, dann werden Sie feststellen, da sind ganz viele Läden leer. Warum sind die leer? Weil die Leute zu Hause einkaufen. Ja, so, und das wird uns auch blühen im Gesundheitsbereich. Also wir werden auch diese Schrittfolge Krankenhaus, Gesundheitscenter, Wohnung. Ja, natürlich werden wir dann immer auch noch Krankenhäuser haben, also stationäre Versorgung haben, aber viel, 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 viel weniger. Wir werden eine ganz andere ambulante Versorgung haben, als wir sie heute noch haben mit der Standardsituation Praxis, sondern Sie haben es ja schon gesagt vorhin, MVZ und das sind ja alles nur Vehikel. Da gibt es aber ganz, ganz viel Entwicklung, ist ja auch dynamisch im Augenblick im Gange. Ja, wir werden eine Öffnung gegenüber dem Sozialsystem haben. Wir müssen uns viel stärker vernetzen zwischen Gesundheits- und Sozialsystem, weil vieles davon auch Sozialbetreuung ist. Die Menschen können noch nicht nach einer sogenannten ambulanten OP, können sie nicht nach Hause, sondern sie müssen einen Zwischenschritt einlegen, gerade wenn sie älter sind.
Absolut, ja,
müssen sie. So haben wir aber im Augenblick noch ganz wenig davon. Ja, brauchen wir viel, viel mehr davon und wir brauchen eine enge Verknüpfung zum Sozialsystem, um das erreichen zu können. Das ist so ein bisschen aus meiner Erfahrung heraus, jetzt auch in Analogien zur Entwicklung in anderen Wirtschaftsbereichen, das, von dem ich sagen würde, das steht uns jetzt bevor.
bevor wir jetzt gleich über ambulante Transformation auch sprechen, ist ja genau die Überleitung jetzt auch dahin. Also im Kern würden Sie sagen, der medizinische Fortschritt, die technologische Innovation, die veränderte Nachfrage und Bedürfnisse auch der Menschen, die hier wohnen, leben und hier versorgt werden müssen, die suchen jetzt ein Stück weit ein anderes Angebot letztlich in der Versorgung. Und deswegen muss ich das Gesundheitssystem auch danach richten. Und da würden wir jetzt mit Ihnen auch drüber sprechen als nächsten Punkt über die ambulante Transformation. Ist ja auch unser Podcast, heißt ja auch So geht ambulant. Da wollen wir auch den Schwerpunkt drauf legen. Und dieser Wandel, der gerade stattfindet, der bedeutet viel Umbruch, weil ja auch, ne, Sie hatten die Ladengeschäfte erwähnt, die leer stehen. Es gibt Betten, die leer stehen. Also diese Analogie kann man da sehr gut treffen.
Ja, genau. Also ehrlicherweise finde ich dieses Beispiel mit dem Kaufhaus sehr, sehr treffend. Habe ich so in der Form noch nie gehört, aber das trifft es in der Tat. Und wir wollen eigentlich nicht diese großen Galeria, Kaufhaus oder Karstadt.
Nee, das wäre ja auch wirklich von gestern, ja.
Ja, absolut. Nichtsdestotrotz haben wir eben diese Krankenhausversorgung, wie sie ist. Und wir sprechen immer von zwei Werkbänken. Wir glauben nicht, dass das ganze System ein neues Betriebssystem braucht, sondern die stationäre Versorgung ist in vieler Hinsicht ja durchaus etabliert und auch so, wie sie organisiert ist, hervorragend. Für komplexe Fälle, für die Vorhaltung von Eventualitäten, für all das, was sich eben nicht am Standard festmachen lässt, was sich nicht planen lässt. Und wir glauben, dass eben der andere Teil, der immer größer wird, durch verschiedene Effekte, die Diagnose und so den Herleitungsprozess haben Sie ja gerade auch skizziert, der Anteil derer Personen, die in ein Krankenhaus reingehen, die zumindest nicht mehr in diesem alten großen Werkbank-Setup vergütet werden, das ist ja das eine erstmal, man kriegt weniger Geld in der Hybrid-DRG, in der AOP, ein Drittel bis zwei Drittel weniger. Wenn man seine Prozesse nicht nachzieht, wird das letztendlich in der Bedeutung haben, dass man einen Erlösverlust hat. Außer man hat vorher horrend mit der Schubkarre das Geld rausgetragen, was wir ja alle wissen, nicht der Fall gewesen ist, zumindest bei den meisten Häusern. Das heißt, man braucht eine neue Betriebsorganisation und diese Betriebsorganisation, dieses neue Betriebssystem ist kein Update des alten Systems, sondern ein grundsätzlich neues, was letztendlich inkludiert, dass Patienten auch von zu Hause aus einkaufen, Gesundheit konsumieren, dass letztendlich vielleicht verschiedene Player gemeinsam sich Räumlichkeiten teilen, dass vielleicht Patienten ganz anders gesteuert werden, Fallsteuerung, Räumlichkeiten, Großgeräte, aber eben auch, ich sag mal, die Ressource Zeit, die Patienten in solchen Einrichtungen verbringen, auch das Thema Service, Sie haben es vorhin gesagt, Angebot und Nachfrage, wenn ich mich daran erinnere, dass meine Großmutter einfach 4, 5, 6, 7 Stunden im Wartezimmer gesessen hat, ich kann mir das selbst nicht vorstellen und ich kenne auch kaum einen meiner Generation, der sich das vorstellen kann, die Leute stimmen dann mit den Füßen ab. Das heißt, es wird sich ein Angebot entwickeln müssen, was anders funktioniert, was anders kalibriert ist, als das Krankenhaus das jetzt aktuell macht. Aber jedes Krankenhaus kann das aufbauen, gemeinsam mit anderen Partnern. Und das ist so das spannende Thema, worauf wir jetzt hinaus wollen, weil Sie beschreiben es im Prinzip ja auch mit dem Thema Markenmedizin, mit dem Thema standardisierte Prozesse, strukturierte Behandlungspfade, digitaler Workflow. Wie sehen Sie das denn konkret? Wo könnte man ansetzen? Was sind die Hausaufgaben für ein Krankenhaus, das ja immer ein bisschen unterschiedlich ist? Von der Lage bin ich bei Ihnen. Aber was sind so die groben Themen, die Ihnen da direkt in den Sinn kommen, die jetzt anzugehen sind? Und zwar zeitnah, denn die, ich sag mal, Drohgebärde der Reform ist ja allgegenwärtig zu spüren.
Ja, wobei wir müssen vorsichtig sein mit dem Begriff Reform. Das will ich nochmal vorweg sagen, rein semantisch, weil Reform ja irgendwo mit Fortschritt verbunden ist.
Also
Reform, ja. Also man vieles von dem, was heute unter Reform gehandelt wird, ist in Wahrheit Sparen. Ja, so, das ist aber noch nicht Reform. Das ist noch nicht wirklich strukturell das zu gestalten, was die Zukunft ausmacht. Ja, also ich habe neulich mal gehört, das fand ich sehr, sehr logisch und hat mir sehr gut gefallen. Deswegen habe ich es gleich in meinem Vokabular aufgenommen. Also der Rasenmäher, den wir heute ansetzen, der ist der legitime Erbe der Gießkanne. Und da ist auch was dran. Ja, also so unsinnig es war, mit der Gießkanne über alle das Gleiche auszukippen, über die man fördern will und die man eigentlich weghaben will, genauso unsinnig ist es jetzt, wieder mit dem Rasenmäher über alles zu fahren und zu sagen, wenn alle quieken, dann ist das eine tolle Reform. Das ist Unfug. Ja, so, denn es geht ja gerade nicht darum, dass alle zurückgebaut werden, sondern einige müssen ja auch ausgebaut werden. Wir haben ja in vielen Bereichen, im ambulanten Bereich zum Beispiel, überhaupt gar nicht die Strukturen heute, die wir brauchen, wenn wir immer, wenn wir die moderne Medizin machen wollen.
Wenn der Rasen
ja, können wir gar nicht, machen wir gar nicht. Ja, und wenn wir dann sagen, ja, aber der ambulante Bereich, der stationäre Bereich muss genau gleich leiden unter diesen Sparen, dann ist das ganz toll. Das ist keine Politik. Das ist gut, das ist ganz kurzfristig, jetzt das Geld nicht wegfließen zu lassen, was wir gar nicht mehr haben, und mit Sondervermögen zu finanzieren. Das ist schon richtig, aber das ist keine Strukturpolitik, die wir heute brauchen.
Das wäre so, eine politische Ruhe eigentlich.
Ja, genau, das ist für, um die passiert. Leute ruhig zu stellen. Aber das geht eigentlich nur mit der Gießkanne. Ja. Mit dem Rasenmäher funktioniert das schon nicht mehr. So, deswegen hoffe ich ja auch, dass das Quieken dann doch in tatsächliche lauter Veränderungen wird. Lauter wird und dann den Veränderungsdruck vergrößert. So, jetzt nochmal ein zweites Vorwort. Ich persönlich habe immer mich in den letzten Jahren dafür eingesetzt, den Begriff Krankenhaus nicht so zu nehmen, wie er traditionell sich entwickelt hat. Er hat sich nämlich für stationärer Medizin, also mit einem Setting, in dem Medizin stationär gemacht wird, verbunden. Die Menschen verbinden aber mit dem Begriff Krankenhauskompetenz. Ja, sie verbinden nämlich damit, wenn ich krank bin und ich habe was in meinem Dorf, dann will ich da oder in meiner Stadt, dann will ich das möglichst dicht bei haben, damit ich dann klären kann, was da los ist. So, und deswegen bin ich dafür, zunächst einmal den Begriff Krankenhaus nicht einfach in der Versenkung verschwinden zu lassen. Ich habe es immer für unsinnig gehalten, wenn der Landrat vor seinem Krankenhaus steht und den Leuten erklärt, dass man das jetzt leider aus ökonomischen Gründen schließen müsse und man müsse jetzt mit so etwas wie einem MVZ zufrieden sein. Leider. Das ist eine völlig falsche Annoncierung dieses Themas. Man muss sagen, wir holen die moderne Medizin hierher. Ja, die moderne Medizin ist heute im ganz großen Stile ambulant. Das wollen wir jetzt möglich machen und nicht, indem wir jetzt mit vielen kommunalen Mitteln krampfhaft an dem alten Setting festhalten und jetzt hier ein stationäres Setting bewahren und damit die Menschen abschneiden davon, was sie eigentlich an moderner Medizin heute kriegen könnten.
Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, denn das ist ja so ein bisschen das Thema, dass so ambulante Versorgungsstrukturen so ein bisschen so ein schlechtes Image haben. Ja. So als wenn das nicht dieselbe gute Qualität wäre. Dabei sind es ja meistens die ehemaligen leitenden Oberärzte, die selbstständig gemacht haben.
Auch die Modernität steckt doch da drin. Ja, da also und die Leute drin, wollen im Prinzip ja auch gar nicht unbedingt ins Krankenhaus. So ist das gar nicht. Aber sie verbinden mit dem Begriff aber Krankenhaus, wo meinen
sie, kommt das her?
Verbinden sie hohe Kompetenz. So, und deswegen wäre ich, das ist ja noch Vorbemerkung jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es Sinn machen würde zu sagen, das ist ein Haus für Kranke. Ja, und ob die nun liegen oder stehen, das ist überhaupt nicht, das ist auch für die Menschen gar nicht wichtig. Vielleicht wollen die meisten sogar am liebsten, wenn es geht, gar nicht unbedingt ins Bett gepackt werden. Die sind ja nicht alle so begeistert wie die im Krankenhaus geführt haben oder so vom Krankenhaus. Und in dem Moment, wo man da selber drin liegt, möchte man ja auch gerne wieder raus. Also ist ja nur als Professioneller hat man da eine bestimmte Vorliebe. Also sonst ja nicht. So, also das wollte ich mal vorweg sagen. Ich sage immer, wir haben es geschafft, den Begriff Ehe neu zu definieren in Deutschland. Das ist, und zwar in relativ kurzer Zeit. Das ist ein kulturell tief verankerter, bis in das Religiöse gehender Begriff, der heute einen ganz anderen Inhalt hat, als noch vor 30, 40 Jahren. In meiner Jugend will ich da gar nicht von reden. So, es muss uns doch auch gelingen, einen Begriff wie Krankenhaus neu zu definieren und zu sagen, das ist ein Haus für Kranke, wo Kranke hingehen können und dort wird ihnen geholfen. Ob das nun im Liegen oder im Stehen ist, ist doch ganz egal. Sie wird mit modernen Methoden, mit modernsten Methoden und wenn es in dem Haus selber, was man da physisch hat, nicht geht, dann über digitale Verbindungen ist man angeschlossen an das weltweite System der hervorragenden modernen Medizin. So, und das könnte der Landrat auch sagen. Der könnte da vor dem Haus stehen und sagen, wir bauen das jetzt um für die moderne Medizin. Und wir schaffen da jetzt einen Ort, an dem auch, obwohl man hier weit weg ist von Zentren, in denen also jetzt Leistungsmedizin, komplexe Medizin gemacht wird, universitäre Medizin gemacht wird, sind wir trotzdem angeschlossen, unmittelbar angeschlossen. Wir partizipieren davon. So, und deswegen, das wollte ich vorweg sagen. Und das inhaltlich muss man ganz klar sagen, wir können heute Dinge machen, die wir nicht machen in vielen Einrichtungen, weil wir eben die Modernität dort nicht haben, sondern wir haben ein beharrendes System, in dem, weil es ein anbieterdominiertes System ist, weil es eben nicht Nachfrage orientiert ist. Wenn die Patientinnen und Patienten tatsächlich entscheiden könnten, dann hätten wir vieles von dem nicht mehr, was wir heute haben. Weil sie nämlich anders entscheiden, sie persönlich anders entscheiden würde. Wir haben das Smartphone nicht eingeführt, indem die Familien abends zusammengesessen haben und haben Familienrat gehalten und haben alle möglichen Datenschutzbedenken gewälzt und haben dann entschieden, in einem Stufenverfahren über 50 Jahre das einzuführen, sondern das hat sich einfach so ergeben, weil es ganz toll war, man das nutzen konnte. Das
hat sich durchgesetzt.
Ja, und das würde auch an vielen Stellen in der Medizin entstehen, wenn die Menschen mehr mitgestalten und mitstehen können. Wir selber, Sie hatten es ja vorhin gesagt, machen hier auch Startup-Finanzierung und sind da unterwegs. Ich selber agiere auch so ein bisschen im Bereich von Business Angel. Da gibt es Sachen dabei, die für die Patienten hervorragend sind, die aber Systemangebote, die es heute gibt, bedrohen. Und deswegen haben die es verdammt schwer, sich da durchzusetzen. Und das muss ganz schnell verändert werden. So, und da müssen sich dann auch Krankenhausbetreiber eben öffnen für solche Dinge. Sie müssen auch stehende Patienten und gehende Patienten, aber auch diagonale Patienten, die ein bisschen liegen, ein bisschen stehen, mehr noch in ihr Angebot einbeziehen. Das tun einige Krankenhäuser in den letzten Jahren, einige ja auch schon ein bisschen länger. Natürlich hat der Anteil der Ambulanten zugenommen, die Ambulantenbehandlung zugenommen in Krankenhäusern, aber es ist immer noch ein sehr zäher Prozess, der schneller gehen könnte. Und er könnte auch in Kooperation mit bestehenden anderen Einrichtungen, Institutionen viel beschleunigt werden, indem man nämlich aus seinem alten Krankenhaus, homogener Betrieb, eine Plattform macht, auf dem sehr viele agieren können. Also ein bisschen mehr in Richtung Einkaufszentrum geht, also vom Kaufhaus zum Einkaufszentrum, ein Betreiber einladen zu einer Betreiberplattform, auf der verschiedenste Akteure Angebote machen. Und ich würde mir dann sehr wünschen, wenn von diesem Gesundheitscenter, was meines Erachtens ruhig Krankenhaus heißen dürfte weiterhin, wenn von dort aus dann auch die Arme noch weitergehen ins Sozialsystem hinein, in die Wohnung hinein und durch digitale Angebote dann auch noch in die Verzweigung hinein agiert werden kann.
Vielleicht kurz zwei Themen dazu. Sie sagten einmal der Landrat, der davor steht und sagt, wir haben leider es nicht geschafft, das Krankenhaus zu erhalten. Das ist ja auch bei Klinikmanagern so. Jetzt bin ich ja auch ehemaliger Klinikdirektor, aber es gibt auch wirklich einige Klinikmanager, die sagen, es ist für mich, wäre es eine Niederlage, ich würde meinen Krankenhausstatus verlieren. Da bin ich ja kein Klinikmanager mehr in dem Sinne. So das Thema sektorenübergreifende Einrichtungen, die SÜVs oder Level 1i, 1n.
Übrigens ein fürchterlicher Begriff.
Ja, furchtbar. Ja,
sehr technisch. Ein Planungsbegriff in die politische Diskussion zu bringen, ist immer schlecht. Ja, so, weil da kann ja praktisch der Landrat kann ja gleich zurücktreten, wenn er ein 1i-Krankenhaus hat. Das ist ja.
Das ist so. Das ist dieses Verlustthema. Und auf der anderen Seite gibt es wieder auch Menschen, die das als große Chance sehen, die, liebe Grüße auch nach Essen, ein Gesundheitszentrum planen mit Beteiligung von niedergelassenen Ärzten, wo es Kurzliegerstationen gibt, ambulante große Bereiche, die genau so ein neues Einkaufszentrum letztlich auch schaffen und die das in moderne Medizin auch überführen.
Ja.
Aber es ist halt noch die Minderheit.
Ja, wobei, das ist ganz interessant, als vor 20 Jahren die ersten Krankenhausmanagerinnen und Manager in den ambulanten Bereich gingen, weil dort nämlich zum ersten Mal überhaupt Arbeitsplätze für sie entstanden, weil es nämlich so Konsolidierungsaktivitäten gab, verschiedene kleinteiligste Praxen zu konsolidieren, zusammenzubringen. Ja, das hat ja begonnen im Laborbereich, dann über den Radiologiebereich und dann fing das vor 20 Jahren auch an im onkologischen Bereich und so weiter und so weiter. Und heute ist das ja doch ein Modell, was sehr weit verbreitet ist. Und was natürlich auch notwendig ist, damit wir auch in der Fläche zum Beispiel überhaupt erst Angebote machen können. So, damals war es so, dass es geradezu ein Unglück war. Es war sehr erklärungsbedürftig. Wenn eine Krankenhausmanagerin oder ein Krankenhausmanager in den ambulanten Bereich ging. Ich weiß noch, dass der Universitätschef von Hamburg, der oberste Chef, aufhörte und dann in ein Unternehmen ging, was auch Labore hatte. Da hat man gesagt, der wird jetzt Laborleiter. Da muss ja, dabei war das ein Riesenunternehmen.
Da muss irgendwas passiert sein.
Das kann nicht stimmen. Das ist kein Karriereweg. mein Gott, das ist ja ein Absturz. So, oder andere sind Chefin einer Augenkette geworden, waren vorher hier Krankenhauschefin. So, das hat sich inzwischen schon verändert.
Da weiß ich, wen Sie
meinen. Ja, das hat sich inzwischen schon verändert. Ja, weil inzwischen doch mehr Leute sehen, dass die Geschwindigkeit im ambulanten Bereich, jetzt nehme ich mal ausdrücklich den Bereich auf, also die abgetrennt, aber trotzdem ja vorhanden, die Geschwindigkeit einfach schneller ist. Ja, weil dort die Entscheidungswege zum Teil kürzer sind, weil dort die Regulatorik auch übermächtig ist, aber nicht ganz so übermächtig wie im stationären Bereich ist, weil teilweise auch die Mitarbeiterschaft nicht so tradiert ist und so weiter und so weiter. Also das ist für viele noch ein Schritt, da gebe ich Ihnen zu, den Sie noch schwer gehen, aber für andere ist das heute anders als vor 20 Jahren und das wird sich in Zukunft noch verändern. Ja, also ich muss sowieso sagen, ich habe mich vor 30, 40 Jahren, also Anfang der 90er Jahre her, ja, ich muss immer ein bisschen nachrechnen, ist fast 40 Jahre her, also eingesetzt dafür, dass wir mehr professionelles Krankenhausmanagement bekommen. Damals fingen die ersten Universitäten, Bayreuth und so weiter an, überhaupt Gesundheitsökonomie zu entwickeln. Das gab es vorher gar nicht. Ja, und dann auch Management auszubilden. Ja, da war ich sehr dafür, weil davor war es so, dass meistens Verwaltungsmenschen, die aus der Verwaltung kamen, erstmal Leiter des Ordnungsamtes waren, dann des Einwohnermeldeamtes und am Ende ihrer Karriere, weil das der bestbezahlte Posten war in der Kommune, wurden sie Krankenhausdirektor oder Friedhofsdirektor. Das waren die beiden bestbezahlten Posten. Ein von den beiden Jobs. Ja, also verlängerte Werkbank. Also, ich komme nochmal auf Ihren Werkbank-Frage zurück. Also, so, und dann. Und da war ich sehr dafür, dass wir das ein bisschen professionalisieren und da mehr Managerinnen und Manager, Ausgebildete reinholen und so weiter. Ich hatte immer gehofft, dass die diesen etwas verschnarchten Bereich Gesundheit mit ihren neuen Ideen und Anregungen und so in Schwung bringen. Ich muss gestehen, inzwischen habe ich gelernt, dass ein sehr tradiertes System auch Beharrungskräfte auslösen kann. Und Menschen, die eigentlich was anderes studiert haben, sich mit anderen Themen beschäftigt haben, teilweise auch zu meinem Leidwesen ganz schön angepasst haben. Und auch immer so auf den Staat schielen, ne, auf das nächste Gesetz warten, mal sagen, das wissen wir heute noch gar nicht, mal gucken, was da beschlossen wird und dann machen wir dann was und so weiter. Und das ist eben nicht angemessen, gerade in einer Zeit, die so viel Umbruch hat, wo so viel Technologieentwicklung drin ist, wo so viele methodischen Veränderungen da sind. Wir können heute im Bereich von Gentechnologie ganz, ganz viele Dinge erkennen. Wir können sie, das ist nicht alles nur Digitalisierung, sondern die Digitalisierung steckt natürlich auch dahinter teilweise. Aber das sind eben viele, viele Dinge, die da sich verändert haben, die im bildgebenden Verfahren zum Beispiel, sind da ganz, ganz viele Sachen, haben sich da verändert. So, und das habe ich immer gehofft, dass das sozusagen ansteckend sein würde, aber es ist leider Gottes auch so, dass ein tradiertes, überkommenes System auch ganz schön viele Beharrungskräfte auf junge und dynamische Menschen ausübt, die dann am Ende auch sehr wenig dynamisch
so,
sind.
So ein bisschen, ja, wie Sie es eingangs mit der Behörde skizziert haben.
Ja, da ist was
dran. Hauptsache die Verantwortung
da,
und
ja, da
nicht
ist,
zu packen.
Genau, da ist was dran. Das ganze Gesundheitssystem hat ein bisschen was vom öffentlichen Bereich, weil eben auch, das ist das Objektive, weil es eben auch leider Gottes ein Tummelplatz für sehr viel Regulatorik ist, die auch unsinnig dort eingreift. Und das, man kann sich da schon hinter einigen Paragraphen verstecken. Ja, teilweise ist es ja auch völlig berechtigt, die Kritik daran. Aber auf der anderen Seite, wenn man genau hinguckt, sind die Handlungsmöglichkeiten meistens größer, als sie wirklich wahrgenommen werden. Und das ist das, was ich beklage. Ein Wort noch, wenn ich das darf, zu dem Thema Werkbank.
Selbstverständlich.
Zu dem Thema Werkbank. Also da müsste man noch mal einen Augenblick drüber nachdenken. Ja, es gibt im ganz hoch innovativen Bereich und in ganz komplexen Medizinbereichen, also ich würde jetzt nicht sagen, das nur mit dem Begriff universitär verbinden, weil es eben teilweise auch in nicht-universitären Einrichtungen geschieht. Aber da hat das vieles natürlich, ist es, wenn es dichter an den Labortisch herangeht, also wenn jetzt nicht Labormedizin, sondern wo mehr Entwicklung, Arbeit, also in die Entwicklungsabteilung geht, dann würde ich diesen Werkbankbegriff schon, dem kann ich was abgewinnen. Aber auch in den hochkomplexen, auch in den künftig noch stationär zu erbringenden Leistungen gibt es welche drin, die, und nicht wenige, die doch eine hohe Strukturierung erforderlich machen. Und diese hohe Strukturierung ist eben nicht drin im Augenblick, sondern wir haben einen riesen Improvisationstheater. Ja, und zwar Laien-Improvisationstheater, kein professionelles Improvisationstheater. So, und da wird immer wieder das Original produziert. Und Originalproduktion ist etwas Hochgefährliches, weil es natürlich mit hohen Risiken verbunden ist. Standard wird überall in allen anderen Wirtschaftsbereichen als ein Qualitätsmerkmal angesehen. Wenn man Standard erreichen kann, so, und das steckt auch hinter meinem Begriff von der Magenmedizin.
Sind Menschen doch Autos?
Magenmedizin, ja, nein, das steckt auch hinter dem Begriff Magenmedizin.
Ja, absolut.
Also die Menschen wollen ja nicht ein Krankenhaus kaufen oder so, wenn sie in ein Krankenhaus gehen. Oder sie wollen auch nicht, und sie sind auch nicht so fürchterlich interessiert daran, ob im Keller ein Roboter fährt, der die Logistik organisiert. Und also was viele Krankenhäuser übrigens nach wie vor auf ihren Websites haben. Das ist für Patienten nicht so wichtig, sondern sie wollen auch nicht wissen, dass das Krankenhaus Herzoperationen prima machen kann, wenn es in Wirklichkeit um eine Krebsoperation in der Urologie geht. Sondern sie wollen wissen, ob das, was sie haben, dort mit einem strukturierten Angebot
schnell, qualitativ, hochwertig, freundlich.
Ja, und auch noch nachhaltig.
Ja.
Ja, so, das wollen sie. Und deswegen muss das nach vorne gestellt werden. Und das muss nicht die Institution, sondern die Medizin, das, was die Leute können, muss nach vorne gestellt werden. Und wenn Sie sich da mal heute viele Krankenhaushäuser angucken, Websites kann ich ja sehr empfehlen oder auch sonstige Veröffentlichungen, dann ist das immer noch gedacht, eigentlich gar nicht aus der Sicht von Patientinnen und Patienten, sondern das ist aus der institutionellen Sicht gedacht. Es ist aus der institutionellen Sicht finanziert. Deswegen passt die Finanzierung hinten und vorne nicht mehr zu den eigentlichen Medizinstrukturen. Sie selber haben ja aus dem ambulanten Bereich eben Beispiele genannt, das können Sie im Krankenhausbereich genauso machen. Ja, und die These ist einfach, wenn jemand zum Beispiel auch die Gesundheitspolitik möchte, dass die Gesundheit Angebote in einer bestimmten Richtung sich entwickeln, zum Beispiel in Richtung Ambulantisierung, wie Politik behauptet, dann muss man auch die Finanzierung umstellen. Meine ganze Lebenserfahrung ist, wenn man eine Idee hat und diese Idee noch mit finanzieller Förderung versieht, dann ist sie viel schneller und viel sicherer eingeführt, als wenn man mit genau dem Gegenteil ankommt, nämlich mit einer Finanzierung, die das Alte bewahrt.
Ja,
da muss man sich auch nicht wundern, wenn das Alte bewahrt wird.
Ja, oder sogar weniger. Also letztendlich müsste man die ambulanten Fälle höher vergüten, damit sie schnell transferiert werden und danach irgendwann...
Gut, da gibt es auch noch sinnvollere Sachen. Aber Sie haben vollkommen recht, es muss auch attraktiv sein. Das heißt, wenn man das nun nicht nur mit der Vergütung macht, dann muss man das mit Regulationsreduktion machen, dann muss man mit Gestaltungsmöglichkeiten erhöhen und so weiter und so weiter. Ja, und natürlich brauchen wir einen Swift, das ist jetzt oberste Ebene wieder, brauchen wir einen Swift von einer stärker, also auf den Patienten gerichtete, also aus dem Patienten gedachte Prozesslandschaft als eine institutionell gedachte Prozesslandschaft. So, und da sind wir wieder, und dann insofern Ihre Ausgangsfrage, was ist das nun? Ist das nun das Finanzierungssystem? Ist das die Trennung zwischen ambulant und stationär, das strukturelle Problem? Oder liegt das an der Sturheit der Leute? Es ist alles. Es ist alles. Und deswegen brauchen wir einen grundlegenden Wandel. Und davor stehen wir allerdings jetzt auch.
Was würden Sie sagen, Professor Lohmann, wenn man das Krankenhaus anschaut? Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass es sich wandeln muss, aufgrund verschiedener Bedingungen auch. Wie sieht für Sie denn eigentlich das Krankenhaus der Zukunft genau aus?
Also wenn es mir gelingt, mich mit meiner Idee durchzusetzen, den Begriff Krankenhaus doch auch für etwas ganz anderes als heute, also vor allen Dingen in der Vergangenheit, zu verwenden, wenn er sozusagen als das Haus für Kranke gedacht werden kann. Und wir nicht so Planungsbegriffe wie Gesundheitscenter und so. Ich war früher übrigens auch mal sehr eifrig dabei, solche Begriffe zu entwickeln wie Gesundheitscenter, bis ich gemerkt habe, die Menschen hängen aber an ihren alten Begriffen. Sie verbinden was damit, nämlich Kompetenz. Da habe ich dann gedacht, gut, dann muss man sie ja nicht umerziehen. Ja, dann ist es ja vielleicht viel einfacher, wenn wir uns ein bisschen umgewöhnen und uns auch vorstellen, dass ein Krankenhaus nicht heißt Betten, sondern dass ein Krankenhaus halt ein Ort für Kranke, an dem die modernste Medizin, soweit sie transportierbar ist, auch in die Fläche hinein vorgehalten wird und reingebracht wird. Und dass man insofern die Institution verwandelt, modernisiert und nicht die Menschen umgewöhnt auf neue Begriffe. Das ist immer schwierig. Viel einfacher ist es ja vom Angebot her, das zu denken. Ja. So, wenn man sich das mal vorstellt, dann ist für mich klar, wir werden einen Kern behalten, in dem wir hochkomplexe Medizin machen. Das werden deutlich weniger Orte sein als heute. Ja, das werden sehr forschungslastige Orte auch sein, an denen auch Entwicklungsarbeit geleistet wird, sehr stark. Das werden natürlich Universitätskliniken sein, aber das werden auch viele andere Einrichtungen sein, die hochspezialisiert sind und die in diesen Bereichen Entwicklungen vorantreiben.
Maximalversorger,
große Schwerpunktversorger. Ja, wobei Maximalversorger, also das sind vielleicht sogar noch mehr, noch höher angesiedelt, wo insbesondere auch Forschung und Entwicklung eine ganz große Rolle spielt. So, und dann wird es Angebote geben, die fachlich sehr, also Fachkrankenhäuser in Anführungsstrichen, also sehr viel fachlich entwickelte, spezielle Fachangebote geben, die sehr standardisiert auch erbracht werden können und so weiter. So, das wird da sein. Aber es wird immer kombiniert sein mit ambulanten Angeboten, auch in den Hochkomplexen, denn es wird Medizinbereiche geben, die praktisch gar nicht mehr stationär angeboten werden. Und dann brauchen wir ja auch Forschung, Entwicklung im ambulanten Bereich sehr stark. Ja, da müssen die Fakultäten dann entsprechende Verträge schließen mit Anbietern, die das anbieten, um ihre Studentinnen und Studenten überhaupt in diesem Bereich ausbilden zu können. So, man sieht, wenn man genau hinguckt, sieht man schon solche Entwicklungen heute. Ja, also in Cottbus zum Beispiel entwickelt sich gerade etwas, aber auch in Österreich zum Beispiel, in Pinkerfeld zum Beispiel entwickeln sich solche Hochschulen, die gar nicht mehr ein riesen Universitätsklinikumzentrum haben, sondern eine Fakultät, die mit den Akteuren in der Region zusammenarbeitet. Also eine vernetzte, ein virtuelles Universitätsklinikum sozusagen. Also das wird es geben, und dann wird es immer mehr in der Fläche geben Einrichtungen, die meinetwegen gerne noch Krankenhaus heißen, die aber kaum noch stationäre Angebote haben. Ja, die aber hoch modern ausgerichtet sind in der Breite der Diagnostik und bestimmte therapeutische Angebote, die auch im Wesentlichen ambulant angeboten werden können, vielleicht mit ein ganz klein bisschen im Bereich von Geriatrie und so weiter, wo es auch nochmal das eine oder andere Bett gibt, aber ganz stark eben ambulant ausgerichtet sind und die eng verknüpft sind mit dem heutigen ambulanten Bereich, wo also auch mehrere Betriebe, also unterschiedliche Betriebe, Rechtsformen an einem Ort
agieren können. Eine Plattform hatten Sie vorher gesagt.
Ja? Genau, so. Und an einem Ort und gemeinsame Einrichtungen nutzen können, an einem Ort denkbar sind. und handeln können. Und insofern wird es eine Diversifizierung geben. Und es wird, wie in der Psychiatrie, eben sehr viele intermediäre Einrichtungen geben, die dazwischen agieren, mit Tageskliniken, Nachtkliniken, betreuten Angeboten, Mischung aus Medizin und Sozialeinrichtungen und so weiter. Sowas wird es dort geben. Übrigens ganz interessant, in der Psychiatrie hat das dazu geführt, dass man auch nicht ärztlich geführte Einrichtungen viel mehr hat heute. Ja, in diesen ganzen sozialpsychiatrischen Bereichen gibt es auch viel. So, das ist auch eine Chance übrigens für Pflegekräfte, die sich weiterentwickeln, die durch universitäre Ausbildung oder Hochschulausbildung Abschlüsse haben, die dann auch solche Einrichtungen leiten können. Ja, dazu müssen wir natürlich das Recht auch noch ein bisschen verändern. Ja, wir müssen, natürlich ist das völlig unsinnig, dass wir heute immer noch Vorbehaltsaufgaben haben im pflegerischen Bereich, die von Ärzten entschieden werden. Ja, und dann nur delegiert werden an Pflegekräfte. Das ist völlig unsinnig. Das können wir, müssen wir verändern, was übrigens auch zur Aufwertung der Pflege führen würde, was dann auch zu mehr Zufriedenheit führen würde. Das kann man nicht mit Geld erreichen. Ja, also das wird ja jetzt versucht, indem man immer dauernd die Besoldung verbessert. Das ist ja nichts Schlechtes für die einzelnen Leute, aber das bringt im System gar nichts. Sondern wir müssen dazu kommen, dass Menschen, die etwas können und die auch Entscheidungen treffen können, dass sie das auch dürfen. Und deswegen müssen wir da zu einer Veränderung. Und da ist auch eine große Chance in diesem Ambulantisierungsprozess drin.
Und das ist ja das eine, ist, dass es Ideen gibt, wie dann Pflegekräfte, Advanced Practice Nurses oder auch andere Berufsgruppen wie Physician Assistants, andere Rollenbilder, sich das Ganze weiterentwickelt. Im Großen, aber auch im Kleinen, innerhalb der Arztpraxis. Sie haben vorher auch gesagt, das ist sehr arztzentriert. Ja. Früher haben Ärzte die Krankenhäuser geführt. Auch da ist es so, in Arztpraxen, nicht der Arzt muss immer alle Aufgaben hier selbst übernehmen, sondern die MFA, der PA, jeder kann im Sinne der Arbeitsteilung ein effizientes Arbeitsteam erschaffen,
das wo
jeder
sich mit einer Expertise einbringt. Richtig, das ist ja, wenn Sie mal genau hingucken, dann können Sie das sehen, zum Beispiel in der Physiotherapie, wo häufig schon ärztliche und physiotherapeutische Praxen in einer Einheit verknüpft sind. Sowas kann man sich ausgeweitet auf ganz, ganz viele andere Berufsfelder vorstellen. Und das ist auch vernünftig und richtig. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, das geht dann Richtung, viel stärker in Richtung Prozess. Weg von der kleinen Teilbereichsinstitution zum Prozess. Und dann kommt es dichter an den Patienten ran. Denn der Prozess, das ist ja gerade der Patient.
Wenn ich Ihnen zuhöre und zusammenfassen würde, würden Sie sagen, das Krankenhaus der Zukunft ist das Krankenhaus, das auch ein ambulantes Betriebssystem hat und gleichzeitig eine Plattform darstellt für verschiedene Protagonisten, sei es niedergelassene Ärzte, verschiedene andere Praxen, neue Formen, die wir vielleicht gar nicht kennen im Moment, aber eben ja auch weiteren Möglichkeiten, wo man sich einmieten kann, bis hin zu Prävention. Würden Sie das so unterschreiben?
Ist also
das
ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, es gibt mehr als ein ambulantes Betriebssystem, sondern es gibt, und auch ein stationäres Betriebssystem. Es gibt, wird der ganze Gesundheitsbereich sehr stark von den Hauptakteuren her gedacht. Also die auf der Anbieterseite agieren, wird das gedacht, von den Expertinnen und Experten. Und deswegen sind auch zum Beispiel die Abteilungen ja nach wie vor nicht nach Patientenbedarfen organisiert, sondern sie sind, da wird alle mögliche Medizin, die ganz unterschiedliche Anforderungen stellen, werden nebeneinander in verschiedenen Abteilungen immer wieder aufgebaut. Wir haben dann einen ambulanten Strang in der Inneren, wir haben einen teilstationären Strang in der Inneren, wir haben einen vollstationären Strang in der Inneren. Dann haben wir in der Inneren 2, in der Inneren 3 und so haben wir das auch alles wieder. Dann haben wir in der Chirurgie das und so weiter. So, und wir müssen einfach mal vieles auch organisieren nach den Prozessanforderungen. Ja, und wenn die Prozessanforderungen in der Inneren 1 und Inneren 2 gleich sind, dann muss das auch in einem Bereich gemacht werden und muss nicht bloß, weil das eine andere Fachlichkeit hat, getrennt werden voneinander. So, wir haben so viel Aufwand inzwischen, teilweise mit den Prozessen. Das ist, wir haben so viele technische Anforderungen, wir haben so viele Geräte, wir haben all das und das halten wir zum Beispiel zum Teil für 3, 4, 5, 6 Mal vor, weil wir es eben fachlich organisiert haben und nicht nach dem, nach dem Prozessschema. Deswegen würde ich ja sagen, ja, Sie haben es schon gut beschrieben, allerdings ist es ein bisschen differenzierter noch, als Sie es jetzt eben beschrieben haben.
Das vereinfacht. Wenn wir beim Krankenhaus der Zukunft bleiben und auf den GWK blicken, der jetzt ja dann kurz bevorsteht, dann werden Sie da das Thema haben, wie ein altes Krankenhaus, also das klassische, wie Sie es beschrieben haben, auch wie das wieder sexy werden kann. Und das finde ich ein total passender Begriff dazu, denn vielerorts gibt's ja irgendwie Schließungen von Krankenhäusern, Standorte werden reduziert. Klassisch mit dem Landrat, wie Sie es beschrieben haben, so als Verlust und wir hätten doch gerne, dass es politisch auch korrekt ist, wo vielleicht so ein Umbau oder so eine Erweiterung, wie Sie es beschrieben haben, auch möglich wäre. Nicht überall, aber sicherlich immer wieder. Was würden Sie sagen, was unterscheidet Häuser, denen diese ambulante Transformation eher gelingt und denen dies nicht gelingt?
Also das ist einfach die Bereitschaft, sich auf den Patienten einzulassen. Ja, wenn wir als ich damals in den Gesundheitsbereich kam, 1979, da hat man mir gesagt, wissen Sie, Herr Luhmann, das ist jetzt ein Wirtschaftsbereich, in dem Sie jetzt sind, das war ja ganz neu da, das ist jetzt ein Wirtschaftsbereich, wo die Kunden, das war jetzt auf mich gerichtet, ich bin immer als Ökonom angesehen worden, wo die Kunden jetzt aber wirklich im Mittelpunkt stehen. Ja, also bei uns sind die Patientinnen und Patienten stehen ganz im Mittelpunkt. Das habe ich schon nach 14 Tagen als Mythos entlarvt sozusagen. Und das war auch klar, dass das nicht so war, sondern es war angebotsorientiert. Und in dem Maße, in dem diejenigen, die Verantwortung tragen in Krankenhäusern, erkennen, dass sie jetzt umswitchen müssen, dass sie jetzt in Richtung Patienten denken müssen. Übrigens auch in der Politik ist das ganz dringend erforderlich. Ja, also in der Landwirtschaftspolitik haben wir es mal geschafft, von vor 30 Jahren etwa, von den Landwirten als Zieladresse auf die Verbraucher umzuswitchen. Da haben wir gesagt, ja, da müssen wir doch auch denken, es gibt viel mehr Verbraucher als Landwirte. So hat die Politik gesagt, dann ist es vielleicht auch ganz wichtig, dass wir mit den Produkten und so weiter der Landwirtschaft, dass wir dort an die Verbraucher denken. So, und wir müssen im Gesundheitsbereich, auch in der Politik, stärker auf die Patientinnen und Patienten orientieren. Und ich kann jedem nur raten, der innerhalb des Gesundheitssystems Verantwortung hat, immer das mitzudenken, wie würde eigentlich ein Verbraucher, ein Patient oder eine Patientin, was würde die eigentlich haben wollen? Ja, ich habe neulich eine Untersuchung gelesen, dass Pflegeheim-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer überwiegenden Mehrzahl es auf keinen Fall wollen, dass sie im Alter im Pflegeheim landen. Da, wo sie selber arbeiten. Ja, das ist doch eine fürchterliche Situation. Ja, dass sie das so schrecklich empfinden, dass sie das selber für sich auf gar keinen Fall haben wollen. Und wir müssen sagen, natürlich, wenn ich ein Auto baue, dann kann ich doch nicht sagen, also privat würde ich nie im Leben dieses Auto kaufen und glauben, das wäre ein Erfolgsmodell. Sondern natürlich müssen wir sagen, wir wollen das Modernste machen und zwar nicht nur technologisch und nicht nur medizinisch, sondern wir wollen auch von der Organisation her das, was den Menschen wirkliche Vorteile bringt, das wollen wir bei uns etablieren. So. Und das wollen wir gerne auf dem Gesundheitswirtschaftskongress in Beispielen zeigen und wollen dort debattieren darüber, um ein bisschen Impuls zu setzen, Mut zu haben, wegzugehen von dem, was man bewährt hatte und hinzugehen, was vielleicht noch auch ein bisschen Risiko beinhaltet, weil es eben noch nicht gesellschaftlich Mainstream ist und weil es auch noch nicht von der Politik wirklich gefördert wird, sondern weil man dort auch nochmal Mut braucht, um das überhaupt im Vorgriff zu machen. Der Gesundheitswirtschaftskongress ist ein Kongress, der sich ganz bewusst nicht als größter Kongress des Landes darstellen will. Wir haben 1000 Besucher, damit sind wir sehr zufrieden. Wir wollen die Top-Ebenen aus den Gesundheitsanbietern und aus den ganzen, die mit denen Geschäfte machen, also den Zulieferern aus dem Technologiebereich, aber auch aus den Servicebereichen, die wollen wir dort haben. Da wollen wir die oberste Ebene haben. Und die wollen wir gerne dazu bringen, einerseits nicht nur auf die Fußspitzen zu gucken, also nicht nur hier und heute sondern auch ein bisschen Perspektive zu entwickeln, aber dabei nicht die Basishaftung zu verlieren. Also nicht jetzt nur schwelgen darin, dass in 30 Jahren alles besser sein wird, ja, was viele auch machen, und dann gehen sie nach Hause und dann stellen sie fest, das WLAN geht gar nicht. Auf dem Kongress war es noch so, dass da die Drohnen durch die Gegend flogen und dann zu Hause funktioniert das WLAN nicht. So, das wollen wir nicht, sondern wir wollen schon den Blick in die Ferne und gleichzeitig aber auch die Bodenhaftung behalten. In diesem Spannungsfeld soll der Kongress angesiedelt sein. Und wenn wir das erreichen, auch in diesem Jahr wieder, dann wäre ich sehr froh darüber.
Ja, absolut. Es gibt ja so viele Positivbeispiele auch von mutigen Anbietern, die, ich weiß nicht, Waldkliniken Eisenberg, so kennt jeder im Gesundheitswesen. Ja. Ja. Und die einfach.
Da ist übrigens das Thema Patientenorientierung ein ganz, ganz zentrales.
Patient als Gast.
Ja, genau. Das ist ein ganz, ganz zentrales. Wie würde der das haben wollen? Und wie können wir mit unseren Mitteln, natürlich, klar, haben wir auch Anbieterbedürfnisse und Bedarfe. Wir können jetzt nicht alles realisieren und alles darauf ausrichten. Aber wir können viel mehr darauf ausrichten. Ich habe das vor 30, 40 Jahren schon in den USA in bestimmten Einrichtungen gesehen, wo in einem Intensivbereich in den umliegenden Bereichen die Besucherinnen und Besucher, Gäste der Patientinnen und Patienten in die Zimmer hineinkamen, wo das Ganze rund angelegt war, wo es draußen Teppichboden gab und so weiter und so weiter. Alles undenkbar, ja, bei uns. Alles undenkbar, zu der damaligen Zeit erst recht. Ja, und es geht, es ging und es funktionierte und es hatte, es war aus dieser Gedankenwelt herausgetragen. Und das, glaube ich, wäre ganz, ganz wichtig, wenn das verstärkt gemacht würde.
Und mutig sein ist ja auch so wichtig, jetzt auch diesen Wandel mitzubegleiten, zu gestalten und nicht der Getriebene zu sein, sondern das zu gestalten selber für sich. Und daraus entsteht ja auch viel Positives. Also wenn man dieses Patient im Mittelpunkt, das steht so eigentlich in jedem Klinikleitbild überhaupt drin, natürlich, das geht um den Patienten. Und Sie sagen ja auch selber, es ist sehr anbieterorientiert und nicht über den Patienten. Und das kostet ja primär erstmal nichts, wenn man darüber eigentlich im Inneren nochmal nachdenkt, was braucht eigentlich mein Gegenüber, was will er gelöst haben? Sie hatten vorher die Homepages angesprochen, da kenne ich selber ein Beispiel von der Klinik, da war es sehr aus Anbietersicht beschrieben, da ist ein niedergelassener Operateur in die Klinik, hat da operiert und sagt, bei euch findet der Patient sich online nicht zurecht. Wo muss ich mich anmelden? Wie ist der Check-in? Was muss ich mitbringen? Was soll ich zu Hause lassen? Ich weiß nicht, wie der Aufenthalt, wie läuft das grundsätzlich ab? Also sehr aus der Anbietersicht beschrieben und sich dann als mit dem Marketing-Team oder für sich selbst auch mit ein paar Kollegen zusammenzusetzen und zu überlegen, wie können wir noch mehr vom Patienten her denken und einfach mal anzufangen, ein bisschen mutig zu sein. Das ist ja, würde ich so verstehen, genau das, wo Sie auf dem GWK auch anregen wollen. Also macht's doch einfach mal. Ja, probiert es aus.
Ja, ja, also es ist klar, ich bin immer dafür, vorm Machen zu denken. Ja, aber da gibt's viel. Es gibt ganz viel Gedachtes, was jetzt in der Tat noch nicht gemacht ist. Und da wollen wir durchaus Mut machen. Natürlich ist der Gesundheitswirtschaftskongress auch ein Kongress, in dem genetzwerkt wird, in dem Menschen miteinander reden, sich kennenlernen, sich anrufen können und sagen, wie machst du das, wie macht der das? So, das ist ganz, ganz wichtig. Ich sage immer, wenn die Hälfte der Leute in den Vorträgen sind und die andere und in den Diskussionsveranstaltungen, die wir ja mehr machen als Vorträge, und die andere Hälfte in unseren Loungen. Wir haben da eine große Lounge im Gesundheitswirtschaftskongress, wo man sich spontan zusammentreffen kann, dann ist das in Ordnung. Und nur wenn ich selber eine Rede halte, will ich, dass sie alle im Sitzungssaal sind. Aber sonst können Sie ruhig so ein Mischungsverhältnis herstellen.
Bitte merken.
Dann ist das ein erfolgreicher Kongress.
Ja, ist schön. Wenn wir einmal über die Betriebssysteme sprechen, von dem Krankenhaus jetzt in dem Fall, dann gab es ja, wenn man so zurückblickt, auch in der Historie, als man so von diesem Selbstkostendeckungsprinzip dann quasi das beendet hat und die Vergütung dann auch verändert hat in Richtung Leistungsorientierung, an die DRGs, die dann gekommen sind. Da hat ja im Vorfeld wirklich auch das eine Spargesetz das andere gejagt. Ja. Zack, zack, zack. Jetzt ist wieder das Beitragsstabilisierungsgesetz als Spargesetz.
Das ist ein Spargesetz.
Ja, das ist ein Spargesetz, das ist keine Reform gewesen, gekommen. Und wenn wir bei dieser politischen Steuerung auch bleiben, damals auch im LBK, Da haben Sie das ja durch eine Privatisierung letztlich geführt und dann ja dann übergeben können. Und die ja aber davor eigentlich von einem Volksentscheid erstmal abgelehnt worden war, wenn ich es auch richtig nachvollzogen habe. Was haben Sie denn damals aus dieser politischen Steuerung denn gelernt und was gilt jetzt auch heute noch, wenn Sie an Reformen denken?
Also erstmal muss man mal sagen, ich hatte ja schon politische Erfahrung davor gesammelt, also in den 80er Jahren schon gesammelt. In den 90er Jahren war ich dann und in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende habe ich ja dann im Krankenhaus gearbeitet. Also ich hatte schon gelernt, dass Politik eine andere Logik hat und dass sie anders funktioniert als jetzt betriebliches Geschehen. Insofern war der Lernprozess, den ich dann hatte im Krankenhausbereich, der war darauf gerichtet, aus einer riesen Institution. Der LBK Hamburg hatte 16.000 Mitarbeiter, 10 große Krankenhäuser. Wir hatten auf der zweiten Ebene 50 Geschäftsführer. Also es war ein gewaltiges Unternehmen. Wir hatten zum Schluss neben diesen, das waren dann noch 8, wir haben 1 geschlossen und 1 fusioniert mit einem anderen Krankenhaus. Krankenhäuser haben wir noch, und daneben gab es noch über 10, also 12 andere Betriebe. Also es war ein Riesenkonglomerat, deswegen auch diese 50 Geschäftsführer, die da tätig waren. Das war ein gewaltiger Reformprozess schon, der da durchlaufen ist. Im öffentlichen Bereich, das war nicht einfach. Das ging natürlich am besten deswegen, weil es dem Betrieb auch schlecht ging. Also öffentliche Betriebe können sie am besten dann verändern, wenn es denen schlecht geht, weil dann die Politik auch nicht so fürchterlich viel damit zu tun haben will. So, wenn es ein bisschen besser geht, dann kommen all die ganzen guten Ratschläge wieder. Ich sage immer, im öffentlichen Unternehmen gibt es Ratschlagsüberschuss. Ja, da gibt es viele von außen, die dann das Geld ausgeben wollen, was da angeblich vorhanden ist. So, deswegen wird es dann auch häufig nicht für Innovation ausgegeben, sondern für den Erhalt des Ganzen. Ich habe damals diese Privatisierung deswegen mit befördert, weil ordnungspolitisch es so ist, dass ein öffentlicher Gesellschafter ein ganz schwieriger Gesellschafter sein kann. Es kann gute Phasen geben, das hängt aber dann sehr stark von einzelnen Menschen ab, die entgegen den politischen Regeln sich eigentlich eher unternehmerisch verhalten, auch im politischen Bereich. Aber wenn es normal abläuft, dann geht es eigentlich eher um Vermeidung von Unruhe, von Umbruch. Und dann neigt man dazu, noch ein Gutachten zu machen und noch ein Gutachten zu machen und noch eins zu machen, um bloß nicht handeln zu müssen auf der Gesellschafterseite. Und deswegen habe ich damals gesagt, wir stehen vor einem so großen Veränderungsprozess, dass wir einen aktiven Gesellschafter brauchen. Und wenn der öffentliche Gesellschafter, und das hatte die Politik damals in Hamburg erklärt, nicht mehr machen wollte, den Betrieb, wollte ihn gerne privatisieren, dann bin ich dafür, dass wir ihn auch privatisieren, weil dann wir wiederum einen Gesellschafter haben, der was machen will mit seinem Betrieb. So, das war der Hintergrund. Ich glaube, wenn man sich mal heute anguckt, wir müssen nicht mehr über die Frage des privat oder öffentlich theoretisch diskutieren, ideologisch diskutieren, sondern wir könnten mal vielleicht untersuchen, ob in Hamburg die Menschen jetzt kränker sind als in Berlin, wo es ja ein öffentliches Unternehmen gibt, ein großes. In Hamburg gibt es das nicht. Ist das nun eingetroffen, dass es den Menschen hier schlechter geht? Ist es so, dass die Menschen das in Hamburg für inhumaner halten als in Berlin das System oder anderswo, überall anderswo in Deutschland? Ist es so, dass wenigstens die Beschäftigten vielleicht in Berlin es kuscheliger finden im Öffentlichen? Ist das so oder ist das gar nicht so? Wenn das alles gar nicht so ist, dann brauchen wir, glaube ich, diese Frage nicht mehr so zu diskutieren wie damals, so heftig und hektisch. Und dann muss vielleicht auch nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung wie damals der Meinung sein, wir wollen lieber im öffentlichen Bereich bleiben. Das Interessante ist nämlich, dass in Hamburg damals im gleichen Wahllokal, im selben Wahllokal, bei 2 verschiedenen Wahlurnen, einmal der Zettel für eine Bürgerschaftswahl, also für eine Landtagswahl, abgegeben worden ist und daneben stand eine Urne, wo die Leute ihren Zettel reinschmeißen konnten, ob sie nun ein privates oder ein öffentliches Krankenhausunternehmen haben wollen. Und sie haben völlig recht. Die Leute haben zu 75% für ein öffentliches Unternehmen gestimmt Und im gleichen Atemzug haben sie daneben ihren Zettel reingeschmissen für die CDU. Damals im ganz großen Stil, die hat dann ja eine Alleinregierung machen können, hier in Hamburg einmalig in der ganzen Nachkriegszeit. Obwohl sie erklärtermaßen die Privatisierung der Krankenhäuser wollte. Das ist sehr, sehr gespalten sozusagen, dieses Bewusstsein. Und das brauchten sie dann heute nicht mehr. Dann könnte man sagen, ja, wenn wir das Geld, was wir in unsere Krankenhäuser in den letzten 20 Jahren gesteckt haben, überall dort, wo es kommunale Krankenhäuser gibt, in Prävention gesteckt hätten. Also zum Beispiel in sozialen Brennpunkten Kinderspielplätze angelegt hätten, Präventionsunterricht gegeben hätten, Kinder dazu angeleitet hätten, sich gesundheitlich zu verhalten, ein bisschen sich zu bewegen, andere Dinge zu tun, die dem Körper gut tun, dann bin ich fest davon überzeugt, hätten wir größere Effekte erzielt. Das sind ja zig Milliarden bis hunderte Milliarden Mittel, die da reingeflossen sind in die Stabilisierung bestehender Systeme, von denen wir ja heute sagen, dass sie dringend verändert werden müssen, dass sie nicht einfach nur archiviert werden müssen. So, und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, der Wandel ist es. Wir sollten keine ideologischen Diskussionen über privat oder öffentlich führen, das führt zu nichts, sondern wir sollten die belohnen, die die Veränderung in Richtung auf mehr Modernität gestalten, die Produktivität und Qualität gleichzeitig voranbringen. Das wäre mein Wunsch. Und wenn der Gesundheitswirtschaftskongress ein ganz klein bisschen dazu beitragen kann, vielleicht auch einen kleinen Beitrag leisten kann, dann geht das auf, was wir uns in der Programmgestaltung im letzten Jahr überlegt haben. Und da wäre ich natürlich sehr stolz und würde mich auch freuen.
Das, wie Sie eben gerade beschrieben haben, darauf würde ich jetzt gerne mal ganz praktisch eingehen. Also wenn jetzt eine Klinik sagt, ich muss mein Leistungsportfolio für 2028 definieren, möchte mir da Gedanken machen, worauf muss es denn aus Ihrer Sicht jetzt achten, unabhängig von diesen ganzen Reformen? Also klar, die muss man berücksichtigen und manches weiß man noch nicht, was kommt. Aber was würden Sie sagen, worauf muss man denn jetzt als Krankenhaus achten?
Als erstes muss man nicht warten auf die, wie Sie sagen, Reform, also auf die Gesetze. Da muss man nicht warten, sondern eins ist doch klar, wer sich an der Zukunft ausrichtet, an dem, was kommen wird, der ist auf der sicheren Seite. Denn ganz sicher ist es so, dass die Politik zwar mit einem Timelag, mit einer Verzögerung auch das, was dann eintritt, nach und nach befördert. Ja, nicht an der Spitze der Bewegung, sondern eher am Ende. Aber auf jeden Fall wird es ins System Eingang fließen. Und ich hatte das ja schon gesagt, wir haben eine starke Veränderung in Richtung ambulanter Medizin. Und es macht ganz, ganz großen Sinn, sich genau anzugucken, wo haben wir unsere Stärken, welche Bereiche können in den nächsten Jahren auch ambulant betrieben werden und wie können wir mit unserer heutigen Personalausstattung, mit unseren Menschen, die wir heute haben, diesen Prozess gestalten. Können wir heute schon neue zusätzliche Werkstraßen eröffnen im ambulanten Bereich? Geht das? Reicht die Finanzierung da aus? Wir müssen natürlich klar uns auf geringere Entgelte einstellen. Ja, aber wer krampfhaft festhält an alten Modellen, nur weil es dafür mehr Geld gibt und deswegen die Zukunft verschläft, der muss sich nicht wundern, wenn er in 5 Jahren überflüssig ist.
Was wir ganz oft beschreiben, ist, wenn die DRG, die Fallpauschale, ich sag mal 100% Geld geben würde, Herr Rink hat es ja auch schon gesagt, dann die Hybrid-DRG vielleicht ein Drittel weniger, die AOP noch ein Drittel weniger, aber der Prozess weiter, die 100% sind, als Kostenstruktur, Personalinfrastruktur.
Dann wird das nicht funktionieren.
Wird sie funktionieren?
Nein. Ja. Muss aber auch nicht. Ja. Das muss man ganz klar sagen, das muss nicht. Sondern man muss sich eben dann verstehen, nicht als stationärer Anbieter, sondern als Gesundheitsanbieter. Das ist ja auch die Zukunft. Ich hatte das ja schon gesagt. Es wird ein Kontinuum gehen. Es geht eher in Richtung Prozess. Und dann ist es nicht mehr die institutionelle Trennung zwischen stationär und ambulant, sondern dann ist es ein Kontinuum, was sich an den Bedürfnissen der Patienten und Patientinnen orientiert. Und darauf sich einzustellen, das macht auch für einen Krankenhausmanager und eine Krankenhausmanagerinnen einen ganz, ganz großen Sinn. Ja, und da geht es nicht darum, den größten Umsatz zu haben oder irgend sowas, sondern den größten Nutzen für die Patientinnen und Patienten anzubieten, weil der sich letztlich durchsetzen wird.
Da passt es auch super dazu, dass Sie seit Jahrzehnten ja auch sagen, Gesundheit ist ein Wirtschaftsraum. Das haben Sie auch schon wieder mal durchklingen lassen. Gesundheitswirtschaft hatten wir vorher auch drüber gesprochen, der dann eben marktwirtschaftlich funktionieren muss, der auch in gewisser Weise ja liberal dann ist, wo es verschiedene Angebote dann geben darf und sich das entwickelt und aber auch tragen muss, rechnen muss, weil alle Pilotprojekte oder die nicht auf Dauer dann, viele schaffen es davon ja gar nicht in der Nachhaltigkeit, sind vielleicht gut gedacht, schaffen es manchmal nicht, sich durchzusetzen. Und gerade erleben ja auch ganz viele das von der anderen Seite, von der falschen Seite vielleicht, dass Regulatorik ein Stück weit die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit nimmt, die vielleicht der Umbruch oder der Umbau auch bräuchte. Wenn wir jahrelang jetzt über Entökonomisierung quasi auch gesprochen haben, also es hat ja auch Herr Lauterbach sehr stark gesagt, Entökonomisierung und das muss endlich kommen, das kann so nicht weitergehen. Dann halten Sie dagegen, dass Produktivität und Modernität aber eher entscheidend sind. Also nicht das Sparen, ne? Nicht wieder die nächste Sparreform, sondern wir müssen was Neues machen. Was hat diese Debatte, die da geführt wurde, in den Köpfen heute angerichtet?
Also die Entökonomisierungsdebatte war natürlich eine Anbiederungsdebatte. Also man hat versucht, an traditionelle Denkweisen im Gesundheitsbereich der Akteure anzuknüpfen. Gerade Ärzte hat man damit versucht, hat Lauterbach versucht, damit anzusprechen und damit die Veränderungen, die er machen wollte, sozusagen ein bisschen genießbarer zu machen. So, das ist aber vom Denken her ist das ein falscher, völlig falscher Ansatz. Das war von Anfang an ein völlig falscher Ansatz. Wir können nicht auf Ökonomie verzichten. Ja, Ökonomie ist ja den richtigen Einsatz von knappen Gütern regulieren. So, und das funktioniert am besten über Wettbewerb. Ja, und deswegen bin ich ja auch sehr dafür. Ich bin nicht für Raubtierkapitalismus. Also damit wir uns nicht falsch verstehen, es geht mir nicht darum, dass der ökonomisch Starke sich durchsetzt und die alle anderen sozusagen verdrängt von der Platte. Darum geht es überhaupt gar nicht. Deswegen hat der Staat auch eine Berechtigung in diesem Bereich, aber die Regelungsberechtigung muss sein, eine Marktordnung aufzustellen, zu sagen, unter welchen Bedingungen dürfen und können Akteure im Gesundheitsbereich handeln und nicht kleinteilig in die Steuerung von Betrieben und Unternehmen einzugreifen, dem Krankenhausmanagement vorzuschreiben, wie viele Leute eingesetzt werden müssen bei bestimmten Kranken. Das ist ja völlig unsinnig, denn morgen kommt eine Innovation und dann könnte ich auch mit weniger Menschen, aber mit mehr Technologie agieren und die Technologie würde ich deswegen nicht einsetzen, weil ich ja die Menschen bezahlt bekomme. Wahnsinnig zurzeit, ist ein völlig idiotisches, unsinniges System. Ja, muss dringend geändert werden, hätte gar nicht eingeführt werden dürfen. Das war natürlich ein Reflex auf sehr große Sparaktivitäten vom Management, gerade im Pflegebereich. Man hat sozusagen den Schwächsten innerhalb der Organisation ein bisschen stärker gemolken als andere. So, und das über viele Jahre, und das hat dazu geführt, dass es auch nicht in Ordnung war. Aber deswegen hat der Staat auch eingegriffen. Gut, lassen wir das mal gelten, dass das eine Zeit vielleicht berechtigt war, aber es ist jetzt nicht mehr berechtigt. Es muss jetzt dringend.
Die Büchse der Pandora war halt eine Zeit lang offen.
Genau, ja. Und das muss man jetzt dringend zukriegen, damit nämlich auch die Pflege wieder an den modernen Entwicklungen Anteil haben kann. Ich bin auch im Bereich von Startup-Finanzierung unterwegs, ich hatte das schon gesagt. Da haben wir auch zum Beispiel ein Pflegedigitalsystem dahinter, das ist hervorragend, das stockt stockert im Augenblick in der Entwicklung. Deswegen, weil viele Betriebe sich ganz genau überlegen, ob sie es überhaupt einführen, weil sie sagen, selbst wenn ich das habe, dann kann ich ja nicht auf zwei Pflegekräfte verzichten, obwohl das viel besser ist. Ich muss sie sowieso beschäftigen und wenn ich sie sowieso beschäftige, dann setze ich die Digitalisierung lieber woanders ein. In anderen Bereichen, nicht im Pflegebereich. Und das ist auf die Dauer sehr schlecht. Das erleben wir jetzt auch. Die Pflege wird abgehängt von der Modernität. Im Übrigen werden sogar die Pflegekräfte noch mit Aufgaben wieder belastet, die sie mühsam in den Jahren davor vielleicht an Servicekräfte, an Assistenzkräfte und so weiter abgegeben haben. Und auch das sind Folgen von Missregulierung, die dringend aufgehoben werden müssen.
Absolut. Gutes Beispiel dafür. Ich hatte letztens einen Studierenden in der Gesundheitsökonomie, ein bisschen in Marburg an der Steinbeis-Hochschule aktiv. Er hat mir gesagt, also war ein Mischkurs aus Pflegekräften in der Somatik und der Psychiatrie. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, über Rollenverteilung, Aufgaben auf einer Station. Und der Psychiatriekollege war ganz entsetzt darüber, dass man auf der Station in der Somatik so stark auf die examinierten Pflegekräfte geht und denen alle möglichen Aufgaben zuteilt, nur weil halt das gegenfinanziert ist. Ja. Und er sagt, dabei kennen wir das gar nicht.
Nein.
Wir haben das Thema Servicekräfte oder Hilfskräfte. Menschen, die eine Gabe haben oder eine Stärke haben, die können sich einbringen, die brauchen aber nicht das Zertifikat der dreijährigen Ausbildung.
Nein. Und das ist auch, Pflege ist nicht gleich Pflege, sondern Pflege hat ganz viele Facetten. Das ist auch der Nachteil dieses Begriffes. Ja, weil die meisten Menschen draußen stellen sich also irgendwelche hauswirtschaftlichen Tätigkeiten bei Pflege vor. Das ist eben natürlich schlecht. Ja, so. Aber hat heute ganz, es gibt Fachpflege, die hochkomplex und schwierig ist. Es gibt Pflegemanagement und so weiter und so weiter. So, und es gibt universitäre Abschlüsse, die berechtigen dazu, Dinge zu machen. Leider Gottes eben nicht entscheiden zu dürfen. Deswegen bin ich ja dafür, zu der Kompetenz auch die Befugnis, also die Entscheidungsbefugnis dazu zu bringen, nicht nur die Entscheidungskompetenz. Die Entscheidungskompetenz haben viele Pflegekräfte, aber nicht die Befugnis, es auch zu tun.
Absolut.
Deswegen muss das dringend gemacht werden. Ja, und die Medizin muss sich konzentrieren eben auf ärztliche Aktivitäten und muss nicht nebenbei nochmal eben schnell x andere Berufsgruppen sozusagen mal eben mitmachen und die an die dann das nur individuell delegieren. Das ist ein falsches Modell, das ist auch ein Modell aus dem 19. Jahrhundert, das passte damals, weil es so gut wie nichts anderes gab, außer ärztlicher Leistung. Das passt aber heute nicht mehr. So, und deswegen muss das geändert werden. Mhm.
Wir hatten es ja eben vom sexy Krankenhaus, das aus dem Alten quasi heraus modernisiert wird. Würden Sie sagen, also fehlendes Geld ist ja immer so das Totschlagargument. Wir können ja nicht, weil wir haben nicht das Geld. Innovation wird gebremst. Würden Sie sagen, dass Intelligenz die neue Währung ist, also smarte Ideen an was ranzugehen?
Ja, ich würde zumindest sagen, dass man sich als Verantwortlicher in einem Krankenhaus, aber eigentlich bei allen Gesundheitsanbietern, also auch bei den großen ambulanten Anbietern, dass man sich dort strategisch aufstellen muss. Und man muss genau gucken, wie diese medizinischen Entwicklungen laufen zurzeit. Also wo ist die Innovation und wie kann ich diese Innovation nutzen für mein Unternehmen, um daraus Erfolge zu erzielen. Ein Gewinn entsteht ja nicht nur daraus, dass ich hohe Einnahmen habe, sondern sie kann ja auch daraus entstehen, dass ich geringe Kosten habe. Ja, und die geringen Kosten müssen nicht bedeuten, dass man weniger Qualität hat. Viel hilft nicht viel im Gesundheitsbereich, sondern manchmal sind die wirtschaftlicher damit umgehen, auch viel qualitativer, weil sie viel bewusster umgehen, weil sie genau auswählen, was sie überhaupt einsetzen, weil sie die neuesten Technologien einsetzen. So, das alles sind Dinge, die in den Vordergrund gehören und nicht einfach nur zu sagen, dann können wir nur schlechtere Medizin machen, wenn wir weniger Geld kriegen. Das ist falsch. Das ist ein völlig falscher Gedanke, der nirgendwo in der Wirtschaft richtig ist. Andere Wirtschaftsbereiche jammern ja auch vor sich hin, das ist aber falsch. Innovation kommt nie zustande, wenn Geld im Überfluss vorhanden ist. Knappheit ist ganz häufig ein Innovationstreiber. Und ich glaube, wir sind in einer knappen Situation. Insofern sollten wir auch stärker auf Innovation setzen. Mhm.
Durch das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, das Sparpaket, hat sich jetzt ja auch wieder verändert, dass es jetzt ja zum Beispiel bei ambulanten Operationen ja jetzt doch einen Deckel gibt im niedergelassenen Bereich. Was würden Sie denn im niedergelassenen Bereich empfehlen, also aus Ihrer Erfahrung jetzt heraus und so wie Sie ja auch die Gesetzestexte studiert haben, was man jetzt machen müsste? Es gibt ja innovative Konzepte auch, die jetzt angestoßen wurden, wo Gruppen entstehen oder arztgeführte Konstrukte, die stark wachsen wollen, die sagen, wir haben das erkannt, Ambulantisierung, wir wollen gerne ein Teil davon sein, wir können das, wir haben das jahrelang erprobt und wir sind jetzt bereit, auch gern mehr Patienten daran partizipieren zu lassen. Wir sind die können das. Die werden natürlich jetzt ein Stück weit wieder eventuell eingeschränkt im Wachstum durch genau solche Gesetze, die dann wieder eine gewisse Versorgung ins Unbudgetierte im Krankenhaus verschieben. Was würden Sie denn der Seite sagen, mal weg vom Krankenhaus?
Also man muss generell sagen, alle Versuche, das Gesundheitssystem über Deckel zu steuern, sind in der Vergangenheit, und ich überblicke ja nun wirklich ein paar Jährchen, gescheitert. Ja, das funktioniert nie. Und Sie haben ja eben wunderbare Fehlsteuerungseffekte aufgezeigt. Man redet davon, wir wollen die ambulante Leistungserbringer fördern. Die Menschen wollen das auch. Die Institutionen sind teilweise auf dem Weg, das zu machen. Und dann ausgerechnet dort fährt man auch mit dem Rasenmäher drüber und macht da einen Deckel drauf. Das habe ich ja schon gesagt, der Rasenmäher ist völlig ungeeignet dafür. Ich würde mir allerdings manchmal mehr Widerspruch wünschen. Ich würde mir auch eine Einmischung in die politische Diskussion wünschen. Ich würde mir wünschen, dass deutlicher aufgezeigt wird, dass damit den Menschen moderne Medizin vorenthalten wird. Mir ist das noch zu leise. Die Gesundheitsverantwortlichen erwecken häufig in der öffentlichen Diskussion den Eindruck, es ginge ihnen nur um ihre Institutionen. Wir brauchen jetzt für die Krankenhäuser mehr Geld oder wir brauchen für die Praxen mehr Geld. Das ist falsch. Wir müssen ganz konkret aufzeigen, welche Folgen das für die Patientinnen und Patienten hat. Dass sie nämlich auf die Warteliste gesetzt werden. Dass sie warten müssen, dass sie nicht drankommen, dass sie nicht ambulant behandelt werden können, dass vielleicht sogar sie wieder stationär versorgt werden, weil dort im Topf noch Geld drin ist. Und das ist eben für sie schlecht. Das ist nicht modern, das ist nicht zukunftsträchtig. Da würde ich mir in der Tat mehr Widerspruch erhoffen. Der Widerspruch kommt leider immer so ein bisschen als lobbyistische Position daher. Das ist immer schlecht im gesellschaftlichen Bereich. Wenn man sagen die Leute, naja, gut, das kann ich ja verstehen, dass der Quiek ja jetzt was abgeben soll und so. Dass das sie selbst betrifft nachher im Zweifel, das wird gar nicht so richtig deutlich. Deswegen muss das klar aufgezeigt werden, muss sagen, jawohl, wir sind bereit, das ist ein Pendant zu meiner Überlegung mit den Krankenhäusern, wir sind bereit, in der vollstationären Bereichen deutliche Rückbau zu betreiben, wenn wir die Chance haben, im ambulanten Bereich auch wirklich voranzuschreiten. Das hat in den letzten Jahren so ein bisschen so ausgesehen, als wenn das in diese Richtung ging. Jetzt wird das durch diese ganze Deckelungsgeschichte wieder abgebremst. Und das ist eben falsch.
Würden Sie denn sagen, dass dieser Deckel jetzt durch das GKV-Sparpaket für den ambulanten Bereich, dass der wieder wegkommt in den nächsten Jahren, wenn man so eine Art Talsohle des Sparens, weil man es jetzt machen musste, durchlaufen ist?
Also wir sollten alle zusammen im Gesundheitsbereich die Politik ermuntern, möglichst schnell den Rasenmäher wieder einzupacken und ganz schnell dazu zu kommen, gestaltend einzugreifen, verhindernd einzugreifen, sondern gestaltend einzugreifen. Also in den Bereichen Entwicklungen zuzulassen, wo man es haben möchte und in den Bereichen, wo man es nicht haben möchte, dann auch nichts zu tun. Ja, nicht aus bloß, um Ruhe zu haben, nochmal wieder Geld reinzupumpen, wie wir das ja im Krankenhausbereich in den letzten 15 Jahren im großen Stile bundesweit gehabt haben. Also das nicht zu machen. So, ich glaube schon, wenn es uns gelingt, die Politik da zu sensibilisieren, dass das auch eher ankommt bei den Leuten und dass dieses Sparen gar nicht funktioniert und eher dazu führt, dass das zurückfällt auf diejenigen, die es machen, negativ zurückfällt auf diejenigen, die es machen, dann sehe ich eine Chance, dass gerade in diesen Bereichen, gerade auch in den wo es um ambulante Mengen geht, wo es um Mengenausweitungen geht, dass wir dort eine Entwicklung hinbekommen. Das glaube ich schon. Allerdings, ich habe ja nun die Erfahrung in den 80er Jahren gehabt, dass das 10 bis 12 Jahre gedauert hat, bevor wir ins Handeln gekommen sind. Ich würde mir sehr wünschen, das würde jetzt nicht geschehen. Vielleicht haben wir sogar eine Chance, dass ein neuer Gesundheitsminister, der jetzt gekommen ist, mehr die Gesundheitspolitik als die ganze große Politik im Auge hat. Vielleicht war da ja auch jemand schon auf dem Weg ins Kanzleramt, das weiß ich nicht, ob das schon eine längerfristige Planung war. Wenn es eine war, dann war, ist sie gut gelungen, das muss man sagen. Aber ich glaube schon, dass es mehr zu gestalten gibt, als das, was im GKV-Beitragsstärkungsgesetz jetzt drinsteht.
Wir kommen langsam zum Ende. Vielen Dank auch nochmal für die Einschätzung, die Sie eben gegeben haben. Das beschäftigt ja eben viele im Moment. Wir haben uns zum Schluss überlegt, Jascha Rinke und ich, dass wir 3 Thesen aufstellen und Sie reagieren dazu, so ganz spontan. Wir sagen es ein bisschen zugespitzt und Sie antworten dann auch kurz darauf zurück. Ja.
Ich versuch's mal.
Ja, das freuen wir uns.
Wie so der erste Impuls, ja?
Wir trainieren mal den ersten. Ja. Der erste ist, Die Vorhaltefinanzierung wirft die Ambulantisierung um 5 Jahre zurück, weil sie Häuser dafür bezahlt, Betten zu behalten.
Also ob das 5 Jahre sind oder 10 Jahre sind, das will ich dahingestellt sein lassen. Aber ja, richtig ist, Vorhaltefinanzierung finanziert, ja, wie der Name schon sagt, eine Vorhaltung. Also ob es genutzt wird oder nicht genutzt wird, spielt dann keine Rolle. Das ist der alte Gedanke des Selbstkostendeckungsprinzips. Den halte ich für vollständig falsch. Und deswegen muss man da zu einer Differenzierung kommen, was so ein bisschen in der politischen Diskussion ja auch schon geschehen ist, was ich mir aber wünsche, was noch weitergeht.
Sehr gut. Wer 2027 noch auf die große Reform wartet und die ambulante Transformation nicht beschreiten will als Krankenhausbetreiber, der wird sie nicht mehr erleben, weil sein Haus vorher weg sein wird.
Dem stimme ich zu.
Kurze Antwort, perfekt. Ah,
wirklich eine kurze Antwort.
Dann letzte These. Die Sektorengrenze ist gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem sind die Häuser selbst, die den Umbau nicht wollen.
Also da würde ich jetzt ein bisschen differenzierter argumentieren. Das dauert, würde wahrscheinlich etwas länger dauern, aber wir haben viel von dem auch schon angesprochen. Ich will es nochmal ganz deutlich sagen. Natürlich ist der gesetzgeberische Rahmen schon hinderlich. Ja, der ist sehr hinderlich, dass wir dort 2 verschiedene Welten haben, stationär, ambulant, und in Wahrheit heute eher ein Kontinuum haben, also ein prozesshaftes Geschehen zwischen diesen Welten. Deswegen muss das auch geändert werden. Aber man könnte vieles auch durch Kooperation, Zusammenarbeit, Plattformentwicklungen, Gesundheitszentren, wie wir das vorhin besprochen haben, Krankenhäuser neuen Typs machen, auch unterhalb der Schwelle von gesetzlichen Veränderungen. Das würde ich jedem raten, das zu tun.
Dann vielleicht noch auch zum Abschluss, wenn Sie, ja, es hören ja auch viele Klinikgeschäftsführer bei uns zu, das ist ein ganz breites Publikum, auch viele Ärzte, Pflegekräfte. Wenn Sie einen Satz an der Geschäftsführung von so einem 300-Bettenhaus richten müssten, wo man am Montagmorgen nächste Woche irgendwie anfangen könnte. Was würden Sie demjenigen
mit auf den Weg geben? Ich würde einfach sagen, nehmen Sie den Satz, bei uns steht der Patient im Mittelpunkt ernst. Mhm.
Das Leitbild nehmen, ja, den Satz. Ja, gut. Wir könnten noch Stunden mit Ihnen weitersprechen. Ich glaube, wir müssen auch mal noch einen zweiten Podcast machen und da uns noch ein bisschen noch mal zusätzlich Zeit nehmen. Es ist wirklich eine spannende Diskussion mit Ihnen. Wir hören Ihnen da sehr gerne zu. Ich glaube, wir haben noch ein paar Themen, die wir jetzt heute nicht besprechen konnten, die wir an anderer Stelle mal fortsetzen sollten.
Gerne. Können wir gerne machen. Freue ich mich drauf.
Super. Wir sehen uns spätestens auf dem GBK.
Ja.
Professor Lohmann, wir haben jetzt noch so eine kleine Werbesequenz, bevor ich so meinen Schlusssatz auch noch sage. Der GWK steht bevor. Wenn man sich bis jetzt noch nicht angemeldet hat und noch überlegt, ja, soll ich oder nicht, passt es gerade in meinen Alltag, weil da gerade viel zu tun ist. Was könnte man denn demjenigen noch sagen? Was würden Sie sagen, dass er vielleicht sich überlegt, ich komme doch?
Also das mit dem Alltag ist schon ein Problem. Ja, wenn man sehr im Alltag ist, dann ist man sehr im Hier und Heute. Manchmal sogar ein bisschen im Gestern. Und deswegen würde ich sagen, der Gesundheitswirtschaftskongress ist ja ein Kongress, der Horizont und Basis gleichzeitig im Blick hat, der also einerseits über das Hier und Heute hinausgeht, aber das Hier und Heute nicht vollständig ausblendet, sondern eine Verbindung versucht herzustellen zwischen dem, was in Zukunft möglich sein wird, und dem, was heute gemacht werden muss. Und wer das möchte und damit Erfolg haben will in Zukunft, der sollte ruhig vorbeischauen, insbesondere wenn er Verantwortung trägt in den verschiedenen, oder sie Verantwortung trägt in den verschiedenen Bereichen der Gesundheitswirtschaft, also sowohl von den Gesundheitsanbietern als auch denen, die mit denen zusammenarbeiten, aus der Industrie und aus den Servicebereichen. Da haben wir schon viele, von denen man auch viel lernen kann, mit denen man sich auch direkt unterhalten kann, mit denen man netzwerken kann. Und ich kann das wirklich empfehlen. Ich bin ja selber auch auf vielen anderen Kongressen. Die sind auch alle gut, die haben auch alle ihre Vorteile. Aber unser hat den Vorteil, dass er einerseits diese Idee von Vision und Realität von heute miteinander verknüpft und andererseits den Menschen eine unmittelbare Chance eröffnet, in das Gespräch mit demjenigen zu kommen, mit dem ich immer schon mal sprechen wollte. Das funktioniert bei uns ganz gut, deswegen schnell anmelden. Noch sind die Anmeldefunktionen offen.
Das alte Krankenhaus wieder sexy machen.
Ja, genau.
Das haben Sie schön gesagt. Professor Lohmann, vielen Dank. Das war ein sehr angenehmes Gespräch, ein sehr interessantes Gespräch, was auch den Blick geweitet hat. Wir haben ja viele Praxisfolgen, wo es auch wirklich um Betriebsthemen geht, ganz operative Themen auch. Es war heute mal ein weiterer Blick, auch ein übergeordneter Blick, mit dem Hubschrauber nach oben, ein bisschen rein oder rauszoomen sozusagen, wenn man so will. Was wir auch mitnehmen, ist daraus, dass Sparen und Anpassen einfach nicht ausreicht. Das Rasenmäher-Beispiel ist wirklich ein bezeichnendes an der Stelle. Und moderne Medizin braucht einfach ein System, das ja auch gewachsen ist. Und Ambulantisierung ist nicht ein Sparbeitrag, sondern es ist einfach eine Weiterentwicklung. Sie haben die verschiedenen Betriebssysteme, die Plattformen erwähnt, wo verschiedene Protagonisten mit teilnehmen. Und Häuser sollen ihre Gestaltungsräume nutzen, sollen ambulante Strukturen aufbauen, sollen quasi auch diesen Umbau vorwegnehmen, wenn man so will. Selbst gestalten, nicht der Getriebene sein. Und ja, an unsere Zuhörer, na, wenn die Folge etwas gebracht hat, abonniert uns gerne, So geht ambulant, auf YouTube, auf Spotify, Apple Podcast und Co. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen. Natürlich, was uns hilft, auch, dass der Podcast noch mehr Personen ausgestrahlt wird, und gerne die Folge teilen. Das war So geht ambulant. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herzlichen Dank.